Mein Name ist Wilhelm Weil vom Weingut Robert Weil und ich fühle mich sehr geehrt, ein paar Worte zu Giuseppe Lauria hier sprechen zu dürfen. Ich kenne Giuseppe seit rund 2 Jahrzehnten und habe ihn in dieser Zeit auch sehr zu schätzen gelernt. Er gehört zweifelsfrei zu den besten Weinverkostern, die ich kenne und weiß seine sensorischen Eindrücke dann auch noch entsprechend in Worte zu fassen. Seine präzise Weinansprache, seine Weinbeschreibungen neben den Weinbewertungen geben dem interessierten Weintrinker viel Aufschluss zu den besten Weinen weltweit. Mit seinem Feinweingied hat Giuseppe ein neues Format seriöser Weininformation sowohl für den Weinfreund als auch den Weinprofi geschaffen. Jetzt aber viel Spaß bei dem sicherlich hochinteressanten Gespräch zwischen Silvio Nietzsche und Giuseppe Lauria.
Sommelier in French steht im Programmheft. Alle 2 Monate haben wir einen ganz besonderen Gast aus der Weinwelt, der seine Betrachtungsweise über den Wein, über Sommeliers, über die Gastronomie zum Besten gibt. Und wir hatten schon großartige Gäste, wie den Gastronomen Stefan Steinheuer, wie die Chefin des VDPs Theresa Olkus, wie Sascha Speicher, dem Vater des Sommeliers. Doch das, was Sommeliers maßgeblich beeinflusst, begleitet, zum Nach- und Mitdenken anregt, sind Weinkritiken. Daher ist es längst überfällig, dass wir einen Weinkritiker bei uns als Gast bei Sommelier & Friends haben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Giuseppe Lauria, dir heute als unseren Gast präsentieren zu dürfen. Jahrelang hat er den Weinwisser begleitet, gründete sein eigenes Format Fine Wine Critics, ist seit über 20 Jahren in der Branche und das als Quereinsteiger. Naja, so ganz quer eingestiegen ist er eigentlich nicht, als Sohn einer Gastronomiefamilie. Vielleicht sagen wir, über Umwegen wieder zurück zum Wein gekommen. Zuerst blickt er auf ein abgeschlossenes Jurastudium, war in der Fernseh-, nein, in der Wirtschaftsnachrichtenwelt unterwegs und fand seinen Weg dann zum Wein. Und wie der Weg aussah? Welche Weine ihn begeistern? Was ihn beim Wein begeistert? Das erzählt er uns gleich und darauf freue ich mich. Und bevor wir direkt ins Gespräch einsteigen, möchte ich Danke sagen an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank ihnen können wir dieses Format realisieren und parallel dazu auch unser, ja, Schwesternformat, unseren Bruder-Podcast. Denn seit einiger Zeit gibt es dienstags immer Sommy and Friends. Ein Format, bei dem wir die besten Weingüter der Schlumberger Gruppe präsentieren und über 2 Wochen gestreckt die interessantesten Protagonisten dieser Weingüter ans Mikro bitten. Ich hoffe, ihr habt schon mal reingehört und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe natürlich, dass ihr freitags wieder hier seid, wenn es heißt Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit und alle 2 Monate Sommelier and Friends. Wie heute mit dem großartigen Giuseppe Lauria. Ist Weinkritik im Prinzip tot?
Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich hat sich die Weinkritik über die vergangenen 15 bis 20 Jahren ausdifferenziert. Das ist auch, glaube ich, ein völlig normaler Prozess, wenn man überlegt, dass früher gab es im Prinzip nur Robert Parker und dann gab es lange nichts mehr. Und danach gab es natürlich nationale Guides wie Gambero Rosso oder wie der Gomio, für den ich ja auch fast ein Jahrzehnt tätig war. Das heißt also, tot ist er nicht, aber er ist natürlich vielstimmiger geworden.
Wie kann man sich Weinkritik als solches vorstellen? Also so wie der Normalbürger oder der Normalsommelier, dass da jemand 20 Flaschen hinbestellt bekommt und sagt, der hat 1000 Punkte, der hat 2 Punkte und man bastelt das so ein bisschen hin und her oder wie läuft sowas, um das so von der Basis, du hast ja da auch verschiedene Medien begleitet, von der Basis her zu erklären?
Naja, also gebastelt wird da nichts, das ist so.
Auch nicht gewürfelt.
Nein, also da, wo ich gearbeitet habe, wurde nicht gewürfelt und auch heute, das, was ich tue, hat mit Würfeln überhaupt nichts zu tun, sondern das ist wirklich harte, solide Arbeit, die auch nach ganz bestimmten Kriterien vonstatten geht. Natürlich ist es so, dass jedes Medium da auch einen anderen Ansatz fährt. Aber ja, wie hat man sich das vorzustellen? Wenn ich das vielleicht mal anhand von ein paar Beispielen festmachen soll, in der Zeit, wo ich für Gomio gearbeitet habe, ja, was ja auch so wirklich für einer der großen Instanzen damals stand für Weinkritik, war das so gewesen, dass eben die Winzer ihre Weine eingeliefert haben in einer bestimmten Anzahl, meistens so zwischen 6 und 12 Flaschen. Dann wurden die angenommen, wurden katalogisiert und dann wurden die natürlich nach einem bestimmten Schema verkostet in einem Team. Und da wurden natürlich die Weine bewertet, man hat sich darüber ausgetauscht und kurze Texte dazu verfasst und dann eben auf den Knopf gedrückt. Und ja, so geht Weinkritik, wenn man so will, für einen Weinführer. Und darüber hinaus, wenn man Weinkritik mal jenseits der Weinguides betrachtet, ist es natürlich so, dass man im besten Fall über einen Erfahrungshorizont verfügt, der einen die Möglichkeit gibt, die Weine auch relativ schnell zu beurteilen und letztendlich dann auch zu bepunkten.
Zählt der Geschmack oder ist das eine reine technische Betrachtung und Falschgeschmack? Zählt dein Geschmack oder der Geschmack des übergeordneten Mediums? Also habt ihr im Sinne von Gomio verkostet? Oder dann später Weinwisser? Du hast ja, wie gesagt, für verschiedene Medien gearbeitet. Oder ist das immer Giuseppe, der da probiert und du sagst, das ist meine Interpretation einer Punktevergabe für diesen Wein?
Also ich denke, es hängt ein bisschen davon ab, von dem Medium. Bei Gomio war das natürlich schon so gewesen, dass ich als Regionsverantwortlicher da schon auch ein eigenes Gewicht hatte, was aber dann natürlich auch überprüft wurde durch das Team und natürlich dann auch eben durch die Chefredaktion. Und insofern ist es sozusagen ein Ausgleich. Natürlich geht es immer auch um den persönlichen Geschmack, den man hat, aufgrund der eigenen Erfahrung, die man gesammelt hat, aufgrund der eigenen, der eigenen Kompetenz, die man über viele, viele Jahre aufgebaut hat. Was aber dann auch nochmal, zumindest bei den Weinführern, ja auch nochmal dann im Team abgeglichen wird. Und jetzt, wenn ich für mich natürlich alleine verkoste, gilt natürlich dann einzig und allein meine eigene Meinung, das ist richtig. Und natürlich gibt es auch sowas, man tauscht sich natürlich auch aus, natürlich gibt es auch sowas wie eine, wenn man so will, für objektivierbare Einschätzung. Kommt ja nicht von ungefähr, dass am Ende des Tages sehr viele Verkoster oder einige Verkoster zumindest ja auch unabhängig voneinander ähnlich bewerten.
Bewerten die alle die technische Betrachtung des Weines oder den persönlichen richtig Geschmack, dass sie sagen, ist lecker oder ist nicht lecker? Jetzt so ganz banal gefragt.
Also ja, so eine Kategorie wie lecker oder ist nicht lecker ist sicherlich ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu kurz gegriffen. Natürlich gibt es da eine ganze Reihe an Kriterien und jeder Verkoster hat da vielleicht auch so seinen eigenen Wertekanon, wie er da letztendlich die Bepunktung, auseinanderdividiert, ja, wie viel er der Nase gibt, wie viel er dem Geschmack gibt, wie viel manche auch vielleicht sogar die Farbe und so weiter und so fort, Balance, Länge, Struktur, Komplexität, Vielschichtigkeit, Authentizität, Herkunft natürlich auch. Ja, Herkunft spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle. Da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen seinen eigenen Wertekanon. Also es geht schon weit über ist lecker oder nicht lecker hinaus. Also man muss schon über die Jahre entwickelt man dann schon auch, Art Kategorien, die da mit einfließen, die man auch versucht zu verobjektivieren.
Und versuchst du die technischen Gegebenheiten der Produktion des Weines nachzuempfinden, nachzuvollziehen? Oder ist das alles nicht von Relevanz? Also ob ein Wein im Holz ausgebaut wurde, im Eifergoren, ob der Ganztraubenpressung oder nicht filtriert oder nicht filtriert. Sind das für dich relevante Sachen, die du versuchst nachzuschmecken und zu identifizieren? Oder nimmst du die reine Haptik, Gustatorik, Aromatik des Weines und versuchst, den nach interessant oder uninteressant einzuordnen? Also ist auf der einen Seite das Attraktive für dich wichtig oder geht es rein ums Authentische?
Naja, also ich denke, beide spielt eine Rolle. Ja, also man muss natürlich erstmal nach seinen eigenen Eindruck gehen, mal unabhängig davon, von der Machart. Aber natürlich, wenn ein Wein besonders reduktiv ist oder von Sponti-Noten geprägt ist oder eben halt auch von Holznoten, das haben wir ja auch oft, gerade auch bei Rotwein, aber auch natürlich auch bei Weißwein, wenn das Holz dominiert, machst du dir natürlich schon auch Gedanken, okay, über den Ausbau, was hat er da für ein Holz genommen, ist das neues Holz oder ist es 50-50, das fließt natürlich schon auch mit ein. Aber am Ende des Tages entscheidet für mich letztendlich der Wein in seiner Qualität, wie er sich in dem Moment darstellt. Und ich sag mal so, die Machart fließt natürlich immer mit ein. Man kann das nicht voneinander trennen.
Ist das das jetzt, wo du probierst, oder ist das das für immer? Also betrachtest du einen Wein auch, wie er sich entwickelt, und würdest du in 10 Jahren dem Wein die gleiche Bepunktung geben wie heute? Oder ist es immer nur eine Momentaufnahme und in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren kann das ganz anders sein?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, da stimmen alle Verkoster miteinander ein, ist es ja erstmal eine Momentaufnahme. Das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan davon, dass man auch solche Bewertungen und auch Beschreibungen verobjektiviert. Sprich, es muss ein bisschen über die Momentaufnahme hinausgehen. Und also wir selbst haben ja auch zum Beispiel bei Gomio gab es ja immer wieder auch mal Verkostungen 5 Jahre danach, 10 Jahre danach. Oder ich habe das auch häufig selber gemacht, dass ich Weine nachprobiert habe, die ich hoch bewertet habe. Und siehe da, oft ist es so, dass man zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen kommt. Ein frappierendes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man Bordeaux en Primeur verkostet. Das ist ja so ein bisschen für viele, die nicht nah an der Materie dran sind, ja, ein Mysterium. Wie kann man eigentlich Weine, die gerade mal 4, 5, 6 Monate alt sind, im Fass noch liegen, noch eine lange Reise vor sich haben von vielleicht nochmal 12 Monaten Fassausbau, wie kann man die bewerten und wie nachhaltig ist das Ganze? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und ich habe ja bestimmt jetzt schon mal so gut 8 Jahrgänge oder mehr sogar 8 bis 10 Jahrgänge en Primeur gemacht. Und 2 Jahre später gibt es ja dann die sogenannte Arrivage-Probe, wo man dann nochmal diese Weine aus der Flasche verkostet. Und zum Beispiel im Weinwisser habe ich so gemacht, dass ich dann die Ergebnisse verglichen habe, und wir haben tatsächlich eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung gehabt bei Punkten und auch bei Beschreibungen. Und das zeigt für mich, das ist für mich so ein Indikator, dass es nicht nur um Momentaufnahmen geht, sondern dass man tatsächlich auch einen Wein so verkosten und beschreiben kann, dass es auch sozusagen on the long run, ja, also langfristig da eine Nachvollziehbarkeit da ist. Also diesen Anspruch sollte man schon auch haben. Klar, ein Wein geht durch ganz verschiedene Phasen durch. Das kann natürlich dann auch schon mal, wenn man den, ich sag mal, im falschen Moment, auf dem falschen Fuß erwischt, kann sich sowas dann auch mal nicht bestätigen, aber nie so dramatisch. Sprich, wenn man zum Beispiel einen Riesling, zum Beispiel beim Riesling weiß man, dass er durch bestimmte Phasen durchgeht, dann hat er mal die Verschlussphase. Wenn du da natürlich einen Wein verkostest, den du vielleicht hoch bewertet, der komplett in dieser Verschlussphase ist, da kann es natürlich schon sein, dass man sagt, ah, okay, vielleicht strahlt er doch nicht ganz so. Aber wie gesagt, da muss man natürlich auch bedenken, dass das ist dann zum Beispiel eine Momentaufnahme, diese Verschlussphase. Kann dann sein, dass er dann ein paar Jahre später sich wieder öffnet. Das habe ich schon auch bei einer ganzen Reihe von Weinen immer wieder erlebt, dass sie dann doch wieder zur alten Form aufschwingen.
Was ja manchmal auch einen Wein auszeichnet, wenn er eine gewisse Lebendigkeit hat und wenn er eben mal auf und zu macht und sich unterschiedlich präsentiert. Ist das aber auch in der Gustatorik, dass er zumacht, oder ist das nur in der Aromatik, dass man halt die Facetten, den Tiefgang, die Komplexität des Weines einfach nicht riechen kann?
Ja, genau, letzteres, ne? Wenn er sich verschließt, dann zeigt er sich nicht in seiner ganzen Pracht, ja. Du siehst.
Aber gustatorisch sollte ich ihn dann trotzdem auflösen können und dann sagen können, okay, die Struktur, die Textur des Weines ist perfekt, das Finish ist großartig, die Balance zwischen Phenolität, Alkohol, Säure, Zucker ist gegeben, eine gewisse Mineralität ist da und die Klasse des Weines sollte ich doch dann trotz allem greifen können, dann nur in irgendwie ein, zwei Punkten vielleicht variieren, oder?
Ja, das ist korrekt. Nicht da. Nee, das ist richtig. Also letztendlich die Struktur des Weines bleibt erkennbar. So Sachen wie Länge, wie Dichte, wie Balance, die kann man natürlich auch dann, wenn der Wein verschlossen ist, ganz gut einordnen. Aber er zeigt sich eben halt nicht in dieser ganzen Schönheit. Ja, das ist wie so ein Strauß Blumen, wo dann vielleicht einfach ein paar Aspekte dieses Straußes nicht ganz so belichtet sind, ja, die vielleicht so ein bisschen im Hintergrund schimmern. Und
tolles Bild.
Ja, und wo man dann eben sagt, okay, gut, das war doch mal präsenter, ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich sag mal, in den seltensten Fällen ist es so, dass man einen Wein überhaupt nicht mehr wiedererkennt.
Magst du das, Weine mit Bildern zu beschreiben, zu vergleichen, dass der Privatkunde oder vielleicht auch der Kollege es anders greifen kann, dass man nicht immer zu technisch und nerdig ist? Und falls ja, was sind die besten Bilder dafür? Also was kann man am besten hernehmen? Sind es wirklich immer Blumen oder ein Straußblumen? Ist was Visuelles? Ist es Fußball? Ist es Musik? Was nimmst du persönlich am liebsten dafür als Metapher, als Sinnbild für Wein?
Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an Bildern. Da hat auch jeder so ein bisschen was, jeder hat da so was Eigenes. Manche vergleichen es tatsächlich mit Musik, mit Klassik, ob das Wagner ist oder Beethoven. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab. Also bei mir ist es so, dass ich gerne mich der Bilder bediene, die in dem Moment eine Aussagekraft haben, ja. Das kann auch mal Musik sein, das kann auch mal das große Orchester sein, ja, wenn ein Wein unglaublich vielschichtig ist und auch vielstimmig in seiner ganzen Art, ja, dann kann es auch mal so was Orchestrales haben, aber es kann natürlich aber auch ein Vergleich mit Personen, mit Menschen, ja, es gibt ja viele, die sagen, die mögen nicht dieses feminin, maskulin, da sagen, ach nee, warum muss denn immer ein Wein, der schlank, elegant und feingliedrig feminin sein? Ich finde das schon als Orientierung ganz hilfreich, aber man kann auch Ausflüge machen in die Kunst, in die Musik, immer dort, wo halt gerade der Wein, die Assoziation, die der Wein in dem Moment bei mir weckt, das ist dann das, was ich dann auch am liebsten dann beschreibe als Vergleich. Und ich finde Vergleiche ganz, ganz wichtig, weil Wein muss leben, Wein muss man sich vorstellen können, man muss es auch visualisieren können, ja. Und sonst, wenn du 100 Weine technisch beschreibst, das wird dann auch relativ schnell dann auch eintönig.
Ist es für dich wichtiger, dass du der Sender bist oder ist der Empfänger für dich am wichtigsten? Also möchtest du selber ein Statement setzen und derjenige, der das liest, muss das verstehen? Oder ist es für dich wichtig, den Wein so bildlich oder eben von der erklärenden Seite darzustellen, dass es wirklich auch verständlich ist? Also machst du dir Gedanken darum, wenn du einen Wein vor dir hast, wie kann jemand diese Emotion, die ich gerade in dem Augenblick habe, wirklich auch greifen und verstehen? Oder schreibst du einfach, wie du schreibst?
Nee, absolut. Also eher Letzteres. Also mir geht es tatsächlich darum, das soll kein Selbstzweck sein. Also ich schreibe ja nicht für mich selbst, sondern eben für meine Leser. Und natürlich ist da der Anspruch, dass die Leser damit auch was anfangen können. Und deswegen muss man sich da auch Mühe geben und sich überlegen, okay, wie transportiert man diese Emotion, die man empfindet, oder auch einfach nur die Beschreibung, also wie man den Wein gerade erfasst, wie kann man das in Worte ausdrucken oder eben halt auch in Bildern. Das ist mir total wichtig, weil sonst wäre es ja Selbstzweck. Ja, also ich meine, das ist ja kein, also ich betrachte Weinkritik nicht so als Wein Test, ja, wo man sagt, okay, hat Säure, hat das, 4 plus oder wie auch immer, also eher wie so diese technischen, es gibt ja auch tatsächlich sowas wie Weinprüfer, die da viel technischer vorgehen, ne? Sondern es geht ja tatsächlich darum, das zu transportieren, wofür der Wein steht, sein DNA, seine Wesensmerkmale herauszuarbeiten, aber das dann auch so in Worte zu kleiden, dass der Empfänger damit was anfangen kann. Deswegen finde ich zum Beispiel, Punkte allein reichen nicht aus. Das war schon immer mein Mantra gewesen. Man muss Weine auch beschreiben, ja. Also sonst kann, klar, natürlich mit der absoluten Punktzahl, wenn Wein irgendwie oberhalb von 95 Punkten ist, zum Beispiel, hat das natürlich auch eine Aussage für sich selbst, 97, 98 Punkte oder auch 100 Punkte. Klar, 100 sowieso. Aber ich denke, dass die Beschreibung unglaublich wichtig ist, denn selbst ein hochbewerteter Wein, der objektiv super ist, kann von seiner Beschreibung her dazu führen, dass jemand sagt, oh, ich glaube, das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu reichhaltig oder das ist mir ein bisschen zu opulent oder das ist mir vielleicht doch ein bisschen too much, ne? Während umgedreht ein schlanker, eleganter Wein vielleicht auch den einen oder anderen nicht abholt. Ich habe zum Beispiel Freunde, bei denen weiß ich ganz genau, die stehen auf diese kräftigen Weine, die brauchen dann einfach, ja, da muss so ein gewisser Wumms dahinter sein. Ja. Solchen Weinliebhabern hilft natürlich die Beschreibung sehr, wenn dann steht sehr filigran und eher leise und tänzelnd, dass sie dann vielleicht, dass sie zumindest die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein und probiere das, aber ich weiß in etwa, was mich erwartet.
Das heißt, sowohl ein schlanker, filigraner, tiefsinniger, facettenreicher Pinot Noir oder Nerello Mascalese kann 100 Punkte bekommen, aber eben auch so ein fetter Shiraz, der eine gewisse Opulenz hat, oder so ein ganz fetter Cabernet mit 19,82% Alkohol und irgendwie 5 Gramm Dralala, was auch immer, kann auch 100 Punkte bekommen. Oder ja, ist es dann so, weil früher bei Parker war es ja mehr oder weniger so, dass man gesagt hat, okay, er steht für einen Stil. Und wenn ein Burgunder bei ihm schlechte Punkte bekommen hat, war das eine Auszeichnung für den Burgunder, weil er dann typisch war.
Also wenn du deine Aussage auf den ersten Teil beschränkt hättest, ja, also kann ein filigraner Burgunder 100 Punkte bekommen und ein kraftvoller Syrah, hätte ich gesagt, ja. Aber nachdem du es weiter ausgestaltet hast, was du unter einem fetten Syrah verstehst mit sehr viel Alkohol, musst du es dann doch wieder relativieren. Also ich glaube, gut, du hast es natürlich ein bisschen überspitzt, ist völlig klar, aber ein Wein, der, ich sag mal, auch schon vom Alkohol her so hoch ist, hat natürlich die Herausforderung der Balance, ne? Klar, manchen gelingt es, also ich habe auch schon sicherlich den einen oder anderen Wein auch hoch bewertet, der im Alkohol hoch war, aber jetzt nicht jenseits der 15%.
Sei jetzt wirklich übertrieben formuliert. Also
na, schon klar, schon klar, ist schon klar. Also letztendlich geht es um Balance, ja. Und wir alle wissen, es gibt natürlich auch Weine, die sehr, sehr kraftvoll sind und trotzdem ihre Balance behalten, ja. Also da darf man natürlich auch nicht zu dogmatisch vorgehen, ja. Also, um die Frage konkret zu beantworten, ja klar, natürlich, warum nicht? Warum soll nicht ein filigraner Burgunder eine hohe Punktzahl haben und eben halt auch ein kräftiger Shiraz, klar.
Kann ein gerne Weintrinker oder ein Weineinsteiger den Unterschied zwischen einem 95 plus oder gar 100 Punkte Wein von einem 80 Punkte Wein unterscheiden, oder fällt es ihm dann vielleicht schwer, weil der 80 Punkte Wein so schön gemacht ist und so schön gebastelt ist, dass er den vielleicht schöner findet?
Ah, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil das ja sozusagen voraussetzt, dass man weiß, welchen Erfahrungshorizont die betreffende Person hat, ne? Und da ist meine Erfahrung, dass die Geschmäcker tatsächlich unterschiedlich sind, ja. Und gerade bei Einsteigern ist es dann doch häufiger so, dass sie natürlich nach ihrem eigenen Erfahrungshorizont Weine bewerten, ja. Und da kann es schon durchaus mal sein, dass sie einen Wein, der ihnen vertraut ist, von der Aromatik her, vielleicht sogar höher bewerten als oder ihnen eher zusagt als ein Wein, der sehr komplex ist, der sehr vielschichtig ist und wo man vielleicht auch eine gewisse degustative Erfahrung haben muss, um den komplett in seiner Vielfalt einschätzen zu können.
Super schön formuliert. Findest du, man sollte lieber von oben nach unten oder von unten nach oben trinken? Also soll ich erstmal mit den Gutsweinen anfangen, wenn ich jetzt ein Weinanfänger bin oder frisch ausgelernter Kellner und mich mit der Basis, mit der Rebsortentypizität beschäftigen und dann irgendwann in 2, 3, 4, 5 Jahren oder mit dem entsprechenden Gehalt dann mal die großen Rieslinge, einen großen Burgunder probieren? Oder soll ich gleich das Beste, um meinen Geschmack einzunorden und dann irgendwann verstehe ich auch den Sinn im Einfachen?
Tja, auch das ist eine keine so leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, da muss so jeder individuell so ein bisschen seine eigene, ich sag mal, Entwicklung betrachten. Wenn ich meine Entwicklung selbst betrachte, dann hat das sicherlich sehr klein angefangen und hat sich sukzessive gesteigert, ja. Aber es gab dann zum Beispiel auch mal Erlebnisse, so, ich sag mal, so relativ so nach 5, 6 Jahren meiner Weinliebhaberei, wo ich dann die Gelegenheit hatte, große Bordeaux-Proben, an großen Bordeaux-Proben teilzunehmen. Und das war natürlich dann schon irgendwie mind-opening. Also da hast du schon dann gemerkt, oh wow, hier ist ja echt, hier öffnet sich eine ganz, ganz neue Welt. Ja, also hier geht es tatsächlich, hier erfährt man Wein nochmal ganz, ganz anders. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Interesse dann noch größer wurde und man dann noch oder ich dann noch tiefer in die Materie eingestiegen bin. Und das waren dann auch Erlebnisse, die tatsächlich mich auch lange, lange begleitet haben. Sprich, also ich denke, es kann nie schaden, mal zwischendurch auch mal sozusagen aus dieser sukzessiven Leiter mal auszusteigen und zu sagen, komm, jetzt greife ich mal ganz hoch ins Regal, um einfach mal abzugleichen, wie wirkt das auf mich, wie weit bin ich da, ja, kann ich damit was anfangen oder nicht. Aber grundsätzlich schadet es nicht, wenn man sich sozusagen von unten nach oben trinkt.
Ist es wichtig dabei, sich trotzdem fortzubilden, zu lesen, die Regionen mit einer Wissensbasis zu fundieren und oder vielleicht die Winzer, die Geschichte der Winzer, der Rebsorten zu kennen? Oder reicht das reine Trinken? Also hilft Wissen?
Absolut. Also ich denke, das ist wie, ich vergleiche das immer so, als würde man zu einer Ausstellung gehen. Gehst du zu einer Ausstellung alleine und lässt die Bilder auf dich wirken, bist du natürlich ganz auf dich selber gestellt und hast sozusagen die Möglichkeit, ganz subjektiv, ganz alleine zu entscheiden, was du damit anfängst. Hast du aber einen Führer, der so ein bisschen erklärt, was er darin sieht, was möglicherweise die Intention des Ganzen ist, finde ich, kann ich da viel, viel mehr draus ziehen. Ja. Also ich habe da ein Erlebnis gehabt im Prado zum Beispiel, im Museum, vor sehr, sehr vielen Jahren, auch vor über 25 Jahren. Ich war praktisch zweimal da, einmal sozusagen alleine und dann habe ich mir mit einer Gruppe zusammen an einer Führung haben wir da teilgenommen und das war einfach ein Riesenunterschied. Ja, da öffnen sich natürlich Welten, wenn man eben halt auch so ein bisschen sich einliest und ein bisschen sich da auch führen lässt. Also Wissen ist auf jeden Fall etwas, was dich dem Wein näher bringt.
Weißt du, ob es in anderen Bereichen auch so Bepunktungen gibt, bei Kunst zum Beispiel oder bei Musik oder bei Autos? Also es gibt so manchmal diese Tests, das ist klar, aber gibt es da auch so ein Kram, oder ist es dem Wein ausschließlich vorbehalten oder klar den Restaurants, dass man sagt, man bepunktet das so krass? Ich habe das sonst nirgendwo erlebt. Parfum zum Beispiel oder.
Nee, also ist echt eine gute Frage. Also jetzt, wo du es aufhörst.
Marktlücke.
Ja, Marktlücke, tatsächlich.
Giuseppe, wir werden reich. Wir können uns endlich diese Weine leisten, die wir immer trinken wollten. Du hast ja vom 100er aufs 20er und dann wieder zurück aufs 100er Format, auf diese Punktetabellen gewechselt. Mhm,
ja.
Zum einen, warum, wie gewichtetest du das selber und warum gibt es eigentlich überhaupt ein 100er Format, warum gibt es ein 20er Format, warum gibt es bei anderen Sachen ein 5er Format? Also wie kommen diese unterschiedlichen Bewertungsschemen zustande?
Also zum Glück ist mir das 5er Format schon mal erspart geblieben, das schon mal vorweg. Ja, also wie kommt es? Es ist natürlich so, dass, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass Robert Parker natürlich eine große Rolle gespielt hat für die Weinkritik und er hat halt im 100-Punkte-System, das ist halt angelehnt an das US-Schulsystem, insofern ist 100 Punkte einer der Skalen, die sich international durchgesetzt hat. Und das 20-Punkte-System ist eher ein angelsächsisch geprägtes System. Und da gab es natürlich auch Zeitschriften, die sich dem angeschlossen haben. Zum Beispiel Jancis Robinson hat im 20-Punkte-System gewertet und eben dann infolgedessen eben halt auch viele andere Magazine. Und es gibt noch ein paar Überbleibsel, wie zum Beispiel eben der Weinwisser, für den ich ja fast 10 Jahre als Chefredakteur tätig war, hat auch im 20-Punkte-System gewertet, weil eben der Gründer des Weinwissers oder die Gründer eben der Auffassung waren, sich da auch ein Stück weit abgrenzen wollten von diesem 100-Punkte-System. Also es sind zwei unterschiedliche Schulen. Am Ende des Tages läuft es eh auf das Gleiche hinaus. Ja, also man kann das ja auch umrechnen. Es gibt ja auch Umrechnungstabellen, wo man dann eben von in einem System ins andere das sozusagen fast mathematisch oder nicht fast, sondern mathematisch umrechnen kann. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Es ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen vielleicht ein bisschen optisch auch mit halben Punkten ein bisschen schwieriger im 20-Punkte-System. Da finde ich, hat das 100-Punkte-System eine größere Strahlkraft, weil es einfach eindeutiger ist. Ne? So 17,5 oder ja, oder auch 17 plus oder 17,5 plus ist, finde ich, von der Visualisierung her, von der Aussagekraft. Für viele wahrscheinlich weniger griffig, als wenn du eine Zahl hast im 100-Punkte-System, zum Beispiel 95 Punkte. Ja, da weiß jeder, okay, 95 von 100, da fehlt nicht mehr viel, oder 98. Also ja, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, letztendlich ist das auch viel Optik und Gewöhnung. Also es war schon eine Umstellung, muss ich sagen. Nach Gomio war das schon eine Umstellung auf 20-Punkte-System. Aber ich war auch mit dem 20-Punkte-System, dadurch, dass ich eben schon vorher auch für den Weinwisser geschrieben habe als Autor, war das jetzt für mich auch nicht eine ganz große Umstellung, wenngleich ich sagen muss, dass ich das 100-Punkte-System, auch weil wahrscheinlich ich durch die harte Gomio-Schule gegangen bin und da haben wir ja tagtäglich im 100-Punkte-System bewertet, das geht dann schon so ein Stück weit auch so in Fleisch und Blut über. Ne? Du verkostest einen Wein und dann kommt so eine Punktzahl direkt sozusagen entweder aus dem Mund oder springt in deinem Hirn rum. Und dann musst du natürlich, wenn du in einem anderen System bewertest, diese Transferleistung dann schon machen. Das dauert dann so ein bisschen, aber man gewöhnt sich da relativ schnell daran.
Ich hatte mir aber angewöhnt, immer automatisch in beiden Systemen zu bewerten. Also nahezu jeden Wein, den ich probiere, wo ich sage, das ist so und so viel Punkte oder so und so viel Punkte. Einfach für einen selber, um auch die Punkte der anderen oder wenn man eine Weinkritik liest, das einfach auch lesen und interpretieren zu können, dieses eigene Schema umrechnen zu können. Hilft vielleicht auch manchmal so ein
bisschen. Ja, interessant. Ja, ich habe es gesehen, als du mir da deinen Text geschickt hast, in beiden Systemen. Ja, weiß nicht, kann man sicherlich machen. Es bietet wahrscheinlich für den einen oder anderen auch Orientierung. Klar, kann man, warum nicht? Kann man sicher machen, ja.
Wobei man bei den 100-Punkte-System ja auch immer bedenken muss, das fand ich, oder das ist für viele, glaube ich, sehr augenöffnend, dass die eigentliche Bewertung ja erst, ich sag mal, jenseits der 68, sprich 75, vielleicht sogar 80 Punkte oder 85 Punkte losgeht. Und wenn irgendwas schon als Wein irgendwie eine Flasche abgefüllt wird, dann hat der ja schon mindestens 68 Punkte.
Ja, tja, also es ist natürlich so, dass die Weine, Da habe ich einfach das Glück und das Privileg, mit denen ich mich beschäftige und das schon eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren, meistens oberhalb einer bestimmten Punkteschwelle liegt. Insofern bin ich da gar nicht so, sag mal so in den Niederungen der 60 und 70 Punkte, bin ich da gar nicht so zu Hause. Und ja, es kommt ja auch nicht von ungefähr. Selbst die, die dort eher zu Hause sind, werden das wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen, weil wir inzwischen doch allein von der numerischen Optik her alles, was nicht, wo keine 9 davor steht im 100-Punkte-System oder eben im 20-Punkte-System eine 16 davor steht, auch gar nicht mehr wirklich präsentabel ist. Das ist zwar schade oder man mag das bedauern, aber das ist letztendlich Fakt, ja. Also ich sag mal, ich beschäftige mich ja überwiegend mit Feinwein und habe ja auch deswegen mein neues Portal ins Leben gerufen, wo eben, ich sag mal, auch Weine besprochen werden, die ohnehin per se für sich oberhalb einer bestimmten Punkte-Range sind. Insofern bin ich da ehrlich gesagt nicht wirklich der kompetente Ansprechpartner, wenn es um Punkte geht, was sagst du, irgendwas mit 60, 65, 70? Ich glaube, worauf deine Frage anspielt, ist ja, dass man letztendlich in beiden Punktesystemen sich überwiegend in einem Bereich von 20 Punkten letztendlich bewegt, zwischen 80 und 100, ja, oder im 20-Punkte-System zwischen 15 und 20.
Genau. Und dass der Rest eigentlich in dem Sinne außen vorgestellt wird, weil dieses eigentlich nicht in Frage kommt, dann ging wirklich irgendwas ganz gravierend schief. Wenn du einen 100-Punkte- oder 20-Punkte-Wein im Glas hast, kriegst du dann immer noch eine Gänsehaut oder ist das für dich dann?
Absolut. Schon. Absolut. Was heißt hier immer noch? Also, bei mir ist es ja nicht so inflationär, wie vielleicht anderswo. Ich bekomme da immer Gänsehaut und wenn ich diese Gänsehaut nicht bekomme, dann ist es eben halt auch nicht ein Wein, der irgendwo zwischen, also ich bekomme auch Gänsehaut, wenn ich einen Wein habe mit 97 Punkten oder mit 95 Punkten. Ne? Also das ist jetzt nicht...
Ich glaube, man darf die 100 nicht so überspitzt sehen, sondern es sind manchmal, dass man eben großartige Weine hat, die ab vielleicht 96, 97 Punkte anfangen, die eine eigene Charakteristik, Stilistik haben, die eine gewisse Trinkfreude auslösen und wo man diese Empfindung der Einzigartigkeit irgendwo auf der Zunge hat. Und das, glaube ich, verschafft einen immer... Also eine gewisse Emotionalität, eine Gänsehaut.
Nee, absolut. Ne? Also absolut. Ne? Also eigentlich sogar eher andersrum. Also nicht immer noch, sondern es ist so, dass ich eigentlich mich total darauf freue, wenn ich in 20 Punkte oder in 100 Punkte Wein im Glas habe. Weil es ja eben selten vorkommt, dass ich diese Punktzahl gebe. Und das liegt nicht daran, dass ich so selten so große Weine trinke. Ja, ich meine, ich habe ja glücklicherweise das Privileg, und das schätze ich auch sehr, mich wirklich um Weine, primär den Fokus auf Weine habe, die überall sehr, sehr hoch bewertet sind. Aber selbst da ist es so, dass ich ganz selten oder eher selten die 100 Punkte ziehe. Nicht, weil ich denke, das haben die jetzt nicht verdient oder man will besonders streng sein, sondern eben, weil die Definition von 100 Punkte als einzigartig oder bei manchen steht ja sogar Jahrhundertwein, ja eben eine sehr, sehr eng gefasste Definition ist, die natürlich nicht ständig vorkommt, nicht in jedem Jahrgang die Natur, die Vorlage, die perfekte Vorlage gibt, so einen großen Wein zu machen und dann der Winzer auch noch die Vorlage der Natur auch noch perfekt umsetzt. Und genau das ist ja, was letztendlich ein 100-Punkte-Wein ausmacht, dass eben das wirklich alles miteinander so harmoniert und so stimmt, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Ausnahmewein. Ja.
Maximil Grünhaus, Herrenberg Riesling Kabinett 2023. Wenn ich den im Glas habe, dann fühle ich mich wie so ein Junge im viel zu vollen Spielzeugladen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich diesen Wein trinken soll. Langsam und bedächtig oder einfach ein Riesenschlückchen, weil er so unfassbar appetitlich, so perfekt balanciert, so tiefsinnig ist. Ja, ich bin Fanboy. Du kennst diese leichten Dinge, die in Wahrheit unfassbar schwer sind. Eine perfekte Reduktion in der Küche. Ein High-Q ohne Füllsilben. Oder eben ein Kabinett, der nicht bloß lieblich flüstert, sondern Spannung hält. Herkunft spricht. Und dabei elegant bleibt. Genau dort setzt der Herrenberg Riesling Kabinett 2023 an. Und nein, das ist nicht nur ein hübsches Gerede. JamesHuckling.com hat ihn mit 95 Punkten geadelt. Ein Statement in einer Kategorie, die oft, viel zu oft unterschätzt wird. Doch bevor wir ins Glas schauen, müssen wir kurz dorthin, wo alles beginnt. Maximin Grünhaus, Ruwer, ein Seitental der Mosel, völlig unterschätzt. 2 Kilometer von Trier. Ein Weingut, das seine Geschichte nicht wie einen Orden am Revier trägt, sondern sie in Stein, Schiefer und Fuderfässern konserviert. Auf dem eigenen Gelände liegen 3 Monopollagen. Absberg, Herrenberg, Bruderberg. Und alle sind VDP-große Lagen. Das ist nicht nur Namensklatur, sondern Geografie mit Konsequenzen. 3 Expositionen, 3 Mikroklimate, 3 Interpretationen desselben Rebsortengenies. Und hier gibt es 2 Bau seit der Römerzeit. Urkundliche Spuren seit dem 10. Jahrhundert. Und dann, über Jahrhunderte, Besitz der Benediktinerabtei St. Maximin. 1811. Nach der Säkularisation der Eigentumswechsel. Und 1881 der nächste Meilenstein. Karl Ferdinand, Freiherr von Stumm-Hallberg, erwirbt das Gut. Über die Heirat seiner Tochter Ida gelang es in die Familie von Schubert, die es seither kontinuierlich und großartig führt. Heute Maximin und Amelie von Schubert. Das ist kein hübsches Ahnengemälde, sondern die Erklärung dafür, warum hier Tradition und Präzision nicht als Widerspruch, sondern als Arbeitsauftrag verstanden werden. Die Kellerarbeit ist entsprechend klassisch modern. Minimalinvasiv, spontane Gärung, lange Reife, Fuder als Standard. Jene traditionellen 1000 Liter Moselfässer, die heute schon fast Signaturmöbel der Ruwer sind. Das teuerste Fass Moselwein, das je versteigert wurde, kommt aus diesen Kellern. Der 1901er Abtsberg kam 1923 unter den Hammer. Und diese ungebrochene Fasskultur schmeckt man auch diesem 2023er Riesling Kabinett Herrenberg Maximilian Grünhaus an. Was ist das Besondere an dieser Lage Herrenberg? Es ist die weitläufige Mitte des Grünhausberges. 19 Hektar, weniger steil und kühler als der Abtsberg. Flankiert vom Wald des Grünebergs, der wie ein klimatischer Moderator wirkt. Das Resultat sind Weine, die das Gut selbst als fruchtbetont, kräuterwürzig charakterisiert und die beim Kabinett das Unverwechselbare der Kategorie zeigen. Wichtig für das Profil, Devonschiefer. Speziell im Herrenberg finden sich rote Schieferverwitterungen und eine etwas tiefgründigere Oberbodenschicht, die das Wasser besser hält, was in trockenen Jahren einfach Gold wert ist. Diese Gegebenheiten prägen Stil und Zeitfenster, lassen den Herrenberg großzügiger, früher zugänglich als den Absberg erscheinen und doch ist er langlebiger. Also eigentlich Mosel in Perfektion. Ach, was sag ich? Eigentlich Ruwer in Perfektion. Denn die Ruwer ist ein Tick kühler, wirkt feingliedriger, wirkt tiefsinniger, wirkt verspielter, wirkt authentischer. Scheint den Schiefer immer noch ein wenig besser zum Tragen zu bringen. 2023, was für ein Jahr. Nasser Frühling bis Mai, dann kurz, trocken, sehr warm. Im Juni, Juli, spätsommerlich regenreich. Bevor der goldene Herbst und warme Nächte die Rieslinge schnell reifen ließen. Die Lese selektioniert. Nicht wenige sprechen von einem Jahrgang, der für Riesling wie geschaffen erscheint. Und wenn dann ein Großmeister nicht nur, aber vor allem für den Riesling, wie Maximin Grünhaus, diese Trauben in die Hände bekommt, wenn sie es verstehen, diese Einzigartigkeit des deutschen Weins ein Kabinett zu interpretieren, entsteht etwas ganz Großartiges. Kabinett ist im besten Sinne Risk Management in der Lese. Mehrere Durchgänge, saubere Selektion, Reife ohne Schwere, Säure als Architektur. Und Grünhaus beschreibt genau diese Arbeitssystematik als die ihre. Und so steht der Herrenberg-Kabinett neben Absberg und dem Bruderberg als dritte Stimme. Der Absberg extrem steil mit 75% Neigung liefert die Hochspannung der Steillage. Der Bruderberg gilt als der kleinste und kühlste Teil, spielt die filigranste Karte. Und der Herrenberg bringt die fruchtig-kräutrige Großzügigkeit. Also, wofür steht der 2023er Maximilian Grünhaus Riesling Kabinett? Für Eleganz ohne Gravitation, für Ruwerpräzision, für die Idee, dass Leichtigkeit Substanz nicht ausschließt. Und es entsteht ein Wein, den man fast nicht in Worte kleiden kann, den man erleben muss. Und das mit Trinkfreude. Vielen Dank für dieses großartige Riesling-Erlebnis, dem Hause Maximilian Grünhaus und dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger. Hast du ein Gefühl ungefähr, wie oft du 20 oder 100 Punkte vergeben hast
bei ja.
den geschätzt ungefähr 70.000 Weinen, die du jetzt in den letzten 20 Jahren probiert hast?
Ja, ich könnte das sogar nachvollziehen, davon abgesehen, dass ich ja jetzt auch eine ganz, ganz tolle Datenbank habe, wo ich sämtliche Notizen und auch wirklich viele der Weine, die ich verkostet habe, jetzt auch nochmal mir angeschaut habe. Das könnte ich tatsächlich sogar nachvollziehen. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das sind vielleicht 20, 30. Ich weine, ja, vielleicht sind es noch ein paar mehr, aber an die ich mich auch erinnere, das sind so viele nicht, also es sind keine Hunderte von Weinen, also das steht schon mal fest. Und sicher klar, man muss natürlich auch schauen, dass in bestimmten Regionen hat man das vielleicht häufiger als in anderen Regionen und klar, natürlich hat auch die Weinqualität über die letzten 10, 15 Jahren auch sicherlich zugenommen. Und das wird ja auch oft als Begründung genommen, weswegen die Punkteskala nach oben. Es gibt natürlich noch andere Gründe, das wissen wir beide ganz genau auch, dass da natürlich auch andere Aspekte eine Rolle spielen. Aber klar, also nochmal darauf zurückzukommen, löst es noch Gänsehaut aus? Ja, auf jeden Fall. Und ich will sogar noch eins draufsetzen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich so ein 100, ich freue mich schon auf den nächsten 100 Punkte Wein oder auch von mir aus auch 98 oder 99, weil eben jeder großer Wein in gewisser Weise eine Emotion auslöst und das ist was ganz, ganz, ganz Wunderbares und das macht ja auch die Weinwelt so besonders und gerade die Feinweinwelt, wo so viele Rädchen ineinander greifen müssen. Und wenn man mal bedenkt, was für eine Arbeit auch die Winzer, was sie investieren, um die letzten 5% rauszuholen. Aber es geht ja letztendlich immer darum, diese Exzellenzgedanke ist ja wirklich an jedem einzelnen Rädchen nochmal zu drehen, um alles rauszuholen, was die Natur dir vorgibt, um nochmal wirklich alles rauszukitzeln. Und das, da habe ich einen Wahnsinnsrespekt vor. Weltweit und überall, wo ich hinkomme und mich mit solchen Spitzenwinzer auch unterhalte, du spürst diese Leidenschaft, du spürst diesen Drang, ja, wirklich das Beste aus den Weinlagen, aus ihren Weinbergen rauszuholen. Und klar, dann wird's natürlich auch relativ schnell, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen akademisch, aber man spürt, dass die Winzer große Lust haben, auf Augenhöhe sich auch mit Kritikern zu unterhalten oder auch mit Konsumenten oder mit ihren besten Kunden sich auszutauschen. Aber es gibt halt in dem Bereich dann halt auch, wird dann die Luft, glaube ich, ganz, ganz dünn, auch was den Austausch angeht.
Werden solche Weine gemacht? Also hat der Winzer einen Plan, eine klare Handschrift oder begleitet er dann nur?
Also das ist natürlich, gemacht hat ja eine gewisse Assoziation, ne? Also ein gemachter Wein ist ja.
Also ist auch gemeint, so ist die Frage auch gemeint. Also ist das, dass man Schema F hat, das anwendet und man weiß genau, wenn das und das, dann wird es automatisch ein 100-Punkte-Wein. Auch mit der Interpretation des Jahrgangs? Oder ist das so, dass man was Großes vor sich hat und sagt, wow, und das darf ich jetzt so, und dann versucht man das zu begleiten?
Das wäre eigentlich eine Frage, die du dem Winzer stellen musst. Ich als Weinjournalist und Weinkritiker kann das ja sozusagen nur aus meiner Beobachtung heraus beurteilen. Ja.
Aber darum geht es ja, weil Winzer haben dann ja oftmals, die machen sich über sowas gar keinen Gedanken. Also die klingt jetzt negativ. Sie machen sich über sowas gar keinen Gedanken, sondern sie arbeiten oftmals einfach. Und also, diese zweite Ebene, so wie ein Winzer sich auch selten Gedanken macht, wie sein Wein in 30 Jahren schmeckt, sich im Restaurant präsentiert, wenn man fragt, in welchen Gläsern, haben die wenigsten Winzer dafür ein Gefühl, und da möchte ich keinem zu nahe treten, aber es war oft aus den Gesprächen heraus, sondern sie versuchen bis zum Verkaufspunkt ihre Perfektion zu leben, und ab da gibt es andere Fachleute. Und genauso ist es dann oftmals mit dem, wo man versucht, das aus dieser Metaebene der Weinbewertung zu betrachten, ob die Winzer versuchen, dem zu entsprechen. Diese Ebene, glaube ich, bespielen sie oder bedenken sie gar nicht. Und daher bist du, glaube ich, schon der richtige Ansprechpartner dafür, in deiner Betrachtung, ob Winzer sowas gezielt machen oder intuitiv laufen lassen und einfach nur die Perfektion im Verstehen und Interpretieren haben.
Also, ich glaube schon, dass es Weine gibt, die, wie soll ich sagen, einem gewissen Konzept folgen. Ja? Und wo man sicherlich auch eine ganze Reihe, wahrscheinlich also relativ komplexe Schematas hat, wonach man da geht, ja. Und die können natürlich auch große Resultate hervorbringen. Es gibt weltweit eine ganze Reihe an Weinen, die mehr oder weniger durch die Bank weg hohe Bewertungen bekommen, die aber sicherlich auch, wo man das Gefühl hat, dass da auch ein gewisses Konzept dahinter steht. Das geht ja dann auch einher mit bestimmten Beratern und so weiter und so fort. Ne? Hm. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass wenn es um große Weine geht, ja, dass sie doch auch immer irgendwo eine Seele haben. Und ich glaube auch, dass die meisten Winzer, die ich kenne, auch tatsächlich darauf bedacht sind, das auch herauszuarbeiten. Also Weine mindestens mit einer klaren Handschrift zu produzieren, ja, die natürlich auch bestenfalls ein Ausdruck ihrer Herkunft ist. Ne? Das ist ja letztendlich das, wofür ja auch in Deutschland ja auch die Lagenweine stehen, dass man sagt, okay, Herkunft, ne, je enger die Herkunft, ist ja einer der Qualitätsversprechen, die ja auch hier vom VDP gegeben wird, ne? Also Herkunftscharakter herauszuarbeiten, Lagencharakter herauszuarbeiten. Letztendlich geht's da ja auch immer ein Stück weit auch um das DNA des Wein, das DNA des oder den Weinberg. Ich will es jetzt auch gar nicht zu philosophisch werden, das DNA des Weinbergs sprechen zu lassen, klingt ja auch schon wieder fast wie so ein wie so ein Marketing-Sprech, wenn man so will, ne? Aber letztendlich geht's ja darum, dass man sagt, okay, große Weine haben eben eine Persönlichkeit, haben eine Seele, und es gibt da sicherlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt sicherlich auch Weine, die gemachter sind, aber trotzdem so gut gemacht sind, dass man sagt, okay, das musst du eigentlich hoch bewerten, weil das ist perfekt gemacht, das hat tolle Tannine, das hat eine gute Balance, das hat eigentlich alles, was ein großer Wein haben muss. Ich bin weit davon entfernt, da irgendwelche Leute, keine Ahnung, schlecht zu machen oder whatever. Ich meine, klar, es gibt natürlich Dinge, die wirklich kritikwürdig sind. Klar, die Punktinflation von bestimmten Medien führt natürlich auch dazu, dass dann eine Erwartungshaltung geschürt wird, auch bei den Winzern, denen man nicht immer standhalten kann oder auch will. Also es ist ja auch eine Frage des Wollens. Es ist ja nicht mehr eine Frage. Ja. Es gibt ja keine, wie soll ich sagen, das wollte ich eigentlich vorhin bei den 100 Punkte sagen. Es ist ja nicht so, dass ich dafür zahlen muss oder dass ich sagen muss, oh, ich habe nur ein gewisses Kontingent an 100 Punkten und um Gottes Willen, sondern es ist ja so, dass man gibt es ja gerne, aber man will es eben so machen, dass es eben halt auch nachvollziehbar ist.
Was Besonderes bleibt.
Und diese Besonderheit, wir riskieren einfach, dass diese Besonderheit verloren geht oder Sogar, wie es letztens ein Kollege von mir gesagt hat, mit dem ich mich getroffen habe, schon längst verloren gegangen ist. Und das finde ich natürlich schade. Hm. Aber ich muss sagen, dass die meisten Winzer, nicht alle, aber die meisten Winzer, mit denen ich spreche, legen großen Wert darauf, dass man differenziert bepunktet. Natürlich freuen die sich über eine hohe Punktzahl. Natürlich würden die dankend auch 100 Punkte annehmen, ist doch völlig klar. Aber wenn man sich mit ihnen unterhält, dann sagen sie dir auch, und viele sagen es auch und sagen, es ist auch richtig so. Es ist, kann nicht sein, dass jedes Jahr irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Weine 100 Punkte haben in einer Region. Und dass jedes Jahr, wo die Vorlagen völlig unterschiedlich sind, und da spürt man schon, dass sie das auch, ja, da gibt es so zwei, wie soll ich sagen, da gibt es so zwei Haltungen. Da gibt es so die offizielle Haltung, dass man sagt, ja klar, und gerade in Deutschland sagt, ja Mensch, Rieslinge, das muss man auspunkten. Ich meine, ich habe jetzt gerade zum Beispiel die GGs verkostet und habe auch, weil mir der Jahrgang insgesamt mit seiner Frische, wenn auch ein sehr heterogenes Jahr mit vielen Herausforderungen, habe ich auch für meine Verhältnisse relativ hoch bewertet. Aber ich bekomme auch immer wieder das Feedback von den Winzern, dass sie sagen, es ist auch richtig, dass man da Augenmaß behält, weil es sonst ja auch unglaubwürdig wird. Ne? Und dieses Augenmaß behalten ist, glaube ich, etwas, was uns allen gut tut, den Winzern gut tut, der Markt gut tut, weil wenn einmal sozusagen die Glaubwürdigkeit, dass man sich auf bestimmte Punkte gar nicht mehr verlassen kann oder eine gewisse Inflation eingetreten ist, dann wird das dazu führen, dass die Leute es nicht mehr ernst nehmen. Und damit ist auch niemandem gedient. Ja.
Es ist die große Kunst, wenn du sagst, jetzt das Jahr liegt mir besonders, dann auch eine gewisse Punktebene über die Jahre differenziert zu pflegen und weiter zu behandeln. Also, dass man nicht sagt, irgendwie die fetten Jahre kriegen automatisch schon so viele Punkte bei mir und die schwachen dann irgendwie oder die frischen so und so viel, sondern man muss das ja auch so ein bisschen abgleichen und immer dann intellektuell einordnen können.
Absolut, es sind nicht immer die großen Jahre. Also klar, ich meine, schau dir zum Beispiel Bordeaux 22 an. Bordeaux 22 ist ein großes Jahr. Und natürlich hast du da mehr 100-Punkte-Weine als in 24, wo ich gar keinen 100-Punkte-Wein hatte, nicht mal 99, ich glaube nicht mal 98, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, Le Pin war der höchstbewerteste Wein, hatte 97. Natürlich hast du diese Jahrgangsdiversität, ganz klar. Und in großen Jahren ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du mehr hochbewertete Weine hast. Das ist, glaube ich, völlig logisch, ist ja auch ein No-Brainer, wenn man so will. Aber, und das ist genau das, worauf du hinaus wolltest, ja, dass man das nicht zu pauschal macht. Ich finde auch, gerade wenn ich so die letzten, wenn ich die vergangenen 15 Jahre, 20 Jahre, ich bin seit 20 Jahren dabei, auch mit Bepunkten, da gab es doch immer wieder Überraschungen in sogenannten kleineren Jahrgängen, ja. Deswegen mag ich auch 24 so gerne, weil das ist so ein mittelreifer Jahrgang, ja. Ähnlich wie, vielleicht wie 24, 21, 22, wo du nach 10 Jahren Weine entdeckst, wo du sagst, wow, Mann, ist das groß. Und du umgedreht relativ oder vermeintlich große Jahre hast, wie oder die damals zum Beispiel groß gefeiert wurden, zum Beispiel die warmen Jahrgänge wie 2,5, wie 2,7, wie 2,9. Und oder ja, genau. Oder auch 2,11, gut, 2,11 wurde vielleicht nicht ganz so gelobt, aber 2,5, 2,7, 2,9. Und viele dieser Weine, bei weitem nicht alle, aber einige dieser hochgelobten Weine, die damals hochgelobt wurden, sind doch schon relativ, ja, müde. Ja? Und gut, es war eine andere Zeit, muss man auch jeden Verkoster zugestehen, auch jeden Winzer, vor allen Dingen jeden Winzer, also erstmal jeden Winzer zugestehen. Es war nun mal die Zeit, wo man kräftigere Weine gemacht hat, da hatte man bestimmte Vorbilder, wie zum Beispiel die Wachau, die so kräftige Weißwein, kräftige Rieslinge auf die Flasche gebracht hat und auch sehr erfolgreich damit war. Ne? Auch dort hat inzwischen ein großes Umdenken stattgefunden. Die Weine sind deutlich schlanker geworden. Ich habe das ja gerade jetzt vor 2 Wochen verkostet. Also was ich damit sagen will, ist, wie auch die Winzer oft selber sagen, in kleinen Jahren musst du dich natürlich strecken, um so eine Qualität zu machen. Und in oder kleinen, oder sagen wir mal, in den nicht ganz großen Jahren trennt sich die Spreu vom Weizen viel größer. Das habe ich auch gerade, gestern habe ich mein Newsletter geschrieben, das war genau einer der Kernmessages, ja. Also 2024 ist ein Jahr, wo die Spreu sich vom Weizen klar trennt. Aber die, die super gearbeitet haben, die haben tolle Weine gemacht. Und deswegen habe ich eine ganze Reihe an Rieslingen, auch mit 96, 97 und ein paar auch mit 98 bewertet, ja. Weil man eben einfach merkt, dass die wirklich alles aus diesem Jahrgang rausgeholt haben. Und da können ganz große Weine entstehen. Sprich, auch in schwierigen Jahren können große Weine entstehen. Und es gibt ja manche Winzer, das finde ich, wenn sie sagen, weißt du, in großen Jahrgängen sozusagen kann jeder, die Kunst ist, in schwierigen Jahrgängen große Weine zu machen. Da ist natürlich was dran, das ist völlig klar, ja. Also, ich meine, das geht ja, das ist ja übergreifend, ne? Also auch in, wenn das auf andere Bereiche überträgst, wenn es dir in den Schoß gelegt wird, ja, und ich sag mal, du reich geboren bist, ist es einfacher, ja, das zu verwalten. Ein
Unternehmen oder, aufzubauen, ja, genau.
Also wenn du, sag ich mal, als
irgendwie, ja, aus dem Nichts heraus zu starten.
Genau, und genau,
in
genau.
Die Upper Cluster zu starten, ja, ja.
Genau, wenn ich zum Beispiel sehe hier, wenn ich meine eigene Geschichte betrachte, wo meine Eltern hier als in den 60er Jahren mit nichts sozusagen, wirklich mit nichts, ja, gar nichts und auch keine Sprachkenntnisse hierher gekommen sind und ein neues Leben aufgebaut haben, dann ist es natürlich nochmal eine andere Herausforderung, als wenn du eben diese, ja, wenn du sozusagen unter besten Bedingungen aufgewachsen bist, völlig klar.
Also du bist in Deutschland geboren und deine Eltern kommen ursprünglich aus Italien, um genau zu sein aus Sizilien.
Ja, das ist korrekt. Genau, ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern sind wie viele andere Immigranten in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Und dementsprechend bin ich in Deutschland geboren. Ich bin in Frankfurt geboren. Ich bin eigentlich ein Frankfurter Bub, wenn man so will. Und genau, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, also das ganze Programm hier an die Uni hier gemacht und abgesehen von einem Jahr, wo ich tatsächlich in Italien studiert habe, an der wunderbaren Università degli Studi di Genova, ein wirklich eine tolle Zeit, eine tolle Uni auch, habe ich immer in Deutschland gelebt. Aber ich habe natürlich eine ganz enge Verbindung zu Italien. Ich liebe Italien. Wer nicht, könnte man jetzt sagen. Und bin natürlich mit Italien sehr, sehr verbunden. Und deswegen bin ich auch wirklich froh, dass ich einen Job habe, der mich immer wieder nach Italien bringt, in die schönsten Weinregionen. Deswegen biete ich auch Weinreisen an, gerade auch nach Italien, in die Toskana, nach Montalcino, nach Bolgheri, nach Sizilien in meiner Heimat. Das ist tatsächlich einer meiner Top-Weinreisen, weil ich natürlich Sizilien ja nicht nur sehr, sehr liebe, sondern auch sehr, sehr gut kenne. Und deswegen ist es immer besonders, meine Heimat ein Stück weit, meine Heimat auch zu zeigen. Auch weil
ja, aber auch ins Bordeaux und so weiter. Also du bist ja nicht nur auf Italien spezialisiert, sondern soweit ich das nachvollziehen konnte, reist du auch nach Frankreich und hast da interessante Sachen parat. Wie kann man sich so eine Reise vorstellen? Bist du da derjenige, der die Reise bucht und jeder fliegt da für sich selber hin und bastelt sich da allein alles zusammen oder machst du das Komplettprogramm? Also ist das dir inklusive oder wie läuft so eine professionelle Reise mit einem Weinkritiker ab?
Nee, also ich kümmere mich natürlich um die Termine vor Ort, um die Verkostungen und auch um die Restaurants und auch um die Übernachtungen. Aber das Ganze geschieht natürlich auf eigene Anreise. Ich bin ja kein Reisebüro in dem Sinne, sondern kümmere mich da natürlich um die Orga vor Ort, dass man überhaupt in die Chateaus reinkommt, um die Termine, koordiniere das alles. Aber auch die Restaurants sind natürlich auch wichtig, ne? Also gerade Egal wo, ob jetzt in Südafrika, in Bordeaux, in Sizilien, in Bolgheri, Montalcino. Natürlich dadurch, dass ich dort regelmäßig reise, kennt man natürlich auch die guten Trattorien und die schönen Restaurants, die coolen Bistros, wo man eben auch sehr gut und authentisch essen kann. Also darum kümmere ich mich. Aber die Anreise ist eigene Anreise, weil jeder kann da jeder aussuchen. Gerade zum Beispiel Südafrika, die einen fliegen Economy, die anderen Premium, die anderen wiederum Business. Da kann dann jeder nach seinem Gusto wählen. Und sobald die Leute dann eben landen, sind sie dann bei mir in besten Händen.
Inklusive Shuttle von den einzelnen Weingütern
bis genau. hin zu... Ja, klar. Ja, okay. Das muss man dann schon machen. Ja, klar, natürlich. Aber auch da, ich meine, ich arbeite da schon seit sehr vielen Jahren mit den gleichen Fahrern zusammen. Da muss ja auch so ein Vertrauensverhältnis bestehen. Ne? Gerade in Südafrika. Ne? Und das klappt super. Also das klappt wunderbar.
Und das darf man auch nicht unterschätzen, finde ich. Also so eine Weinreise als solches, wir haben das ja oftmals selber, wenn wir unterwegs sind, das muss ja hochdiszipliniert ablaufen, weil du dich ja zum einen in so einem Weingut, es ist ja alles zeitlich dermaßen getaktet, also für uns im Hintergrund, die das Ganze begleiten oder wenn wir selber unterwegs sind, wie viel Zeit können wir im Keller verbringen, wie viel Zeit im Weinberg, weil wenn du erstmal da draußen bist und es fängt an irgendwie schön zu sein und dann fängt auch der Wein an zu schmecken, den man da irgendwie dann probiert, dann wird aus einer halben Stunde, die geplant ist, mal ganz schnell 2 Stunden und derjenige, der es draußen moderiert, der ist dann ja auch da erstmal so, wow, die stellen Fragen, super, die fühlen sich alle wohl, aber du hast dann vielleicht irgendwie ein zweites oder ein drittes Weingut am Tag, wenn du 3 Stunden zu spät einläufst, dann sind die natürlich erstmal sauer, dann hast du selber für dich auch nicht die Satisfaction, die du dort hast, weil dort eben vielleicht 2 Stunden angeordnet sind, aber dein Timeplan sagt halt irgendwie, oder dein Zeitplan sagt halt irgendwie, jetzt haben wir nur noch 1/2 Stunde, weil danach wartet das Restaurant und dann kann das ganz schnell in eine Stresssituation auslaufen. Also deine Organisation dabei und eben auch die Durchführung, die Begleitung, das ist schon immens wichtig, alle immer, also die Hühner zusammenzuhalten und den ganzen Haufen zu disziplinieren. Und dann wahrscheinlich, glaube ich, auch während der Reise allgemein die Moderation zu übernehmen. Also sowohl über die Landschaft zu informieren, als eben auch diese Verbindung zu dem Winzer herzustellen, dass jeder so sein maximales Erlebnis, ist besser formuliert, mit nach Hause nimmt. Das ist schon, du bist ja, glaube ich, 24/7 oder wie lange die Reise geht. Richtig unter Dauerpower, oder?
Ich weiß ja genau, was du meinst und kann Folgendes schon mal vorwegschicken. Ich mache nur kleine Gruppen. Das hilft schon mal ungemein.
Ja. Was ist klein?
Ja, so maximal 10 Leute. Also das sind in der Regel sind das 8 bis maximal 12 Personen. Ja.
Ja.
Eher 10.
Aber du würdest doch mit großen Gruppen mehr Geld verdienen. Also wenn du jetzt da 30-40 Leute durchchauffierst im großen Bus, dann wäre das ja für dich auf deine Person runtergerechnet durchaus ein Mehrwert. Warum nur kleine Gruppen?
Ja, weil eben aufgrund dessen, was du gerade ausgeführt hast, also die ganze Logistik vor Ort, die ganze Disziplin, das ganze Timing, das Einhalten der Timings ist natürlich unglaublich wichtig. Und deswegen, das gelingt bei kleineren Gruppen einfach viel, viel mehr. Und wie du schon gesagt hast, das Moderieren, das Erklären, all das wird natürlich umso anstrengender, je größer die Gruppe ist. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, das passt auch so ein bisschen in mein Konzept von Fine Wine, Fine Dining, Fine Travel, dass ich kleine Gruppen mache und das eben nicht bis ins Unendliche skaliere. Da gibt es sicherlich andere Anbieter, die da einen anderen Ansatz haben. Mein Ansatz ist klein, aber fein, deswegen auch exklusive Wein- und Gourmetreisen. Und dann hat man auch die Gruppe gut im Griff. Also ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Wiederbucher. Das macht die ganze Sache sehr, sehr, das macht die ganze Sache kommoder, einfacher zu handeln. Und das sind wirklich alles immer sehr sympathische Leute. Es macht auch unglaublich viel Spaß. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist viel Arbeit. Wir kennen das normalerweise von der anderen Seite, ne? Also als Teilnehmer einer Pressereise, wo alles genau organisiert ist und aber gerade diese Erfahrung hat mir eben geholfen, meine Reisen so zu stricken und so maßzuschneidern, dass ein guter Mittelweg ist zwischen einerseits viel mitnehmen, also schöne Verkostungen, schöne Weine, tolle, interessante Weingüter, aber auf der anderen Seite es nicht überzusteuern, also auch nicht zu viel zu wollen. Da lernt man natürlich auch von den ersten Reisen, kann ich mich erinnern, die erste Südafrika-Reise, ja, da haben wir dann irgendwie, haben wir da 3 bis zu 4 Weingüter pro Tag gemacht. Und mittlerweile weiß ich, dass auch da weniger mehr ist. Wenn man so 3 Weingüter macht pro Tag, reicht das vollkommen aus. Die Leute, die mitfahren, die wollen natürlich auch Spaß haben und auch einen Erholungseffekt haben. Und deswegen habe ich das mittlerweile so organisiert, dass man einen schönen Mittelweg hat zwischen einerseits, dass man möglichst viel mitbekommt von den Weingütern, vom Land mitbekommt, aber andererseits dann auch nicht von einem Termin zum nächsten hetzt, weil das macht natürlich auch wenig Sinn, ja. Und Lunches und Dinners sowieso, die sind natürlich auf mehrere Stunden angelegt, ja, aber zwischendurch gibt's dann auch immer schöne, ich nenne das immer Light Lunch, die dann aber auch mal locker 2 Stunden dauern. Also es soll ja der Genuss soll ja im Vordergrund stehen. Und das ist ja keine Studiosus-Reise oder, also jetzt ohne, ich meine jetzt nicht Studiosus als Unternehmen, um Gottes Willen, sondern es ist keine Studiereise. So, ich glaube, so ist es korrekter, politisch korrekter, weil Studiosus ist ja ein Anbieter, wenn man so will, sondern es geht ja nicht darum, möglichst viel an Weingütern reinzupacken, wie das eben bei so einer Pressereise der Fall ist, wo es dann ja morgens um 9 oder manchmal sogar auch früher schon losgeht, sondern wir starten ganz gemütlich gegen 10, 10:30 und machen dann so 3 Weingüter pro Tag. Und das reicht dann auch vollkommen aus.
Natürlich eine neugierige Frage, was kostet sowas? Als wenn ich jetzt nach Italien, ich denke wahrscheinlich, Südafrika wird ein bisschen exponierter sein als Sizilien, die Toskana wahrscheinlich auch nicht so günstig. Also hast du da einen Pauschalpreis, der immer, oder kommt es auf die Weingüter drauf an? Oder ist das individuell, je nach Anfrage? Also, dass ich sage, ich komme mit 10 Leuten und ich schreibe dir eine Mail.
Nee, also die Preise stehen alle auf meiner Webseite. Und die stehen auch mehr oder weniger im Vorhinein fest. Also das ist jetzt nicht so, also es gibt einen Preis für bestimmte Reisen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie lang die Reise ist. Zum Beispiel Südafrika ist natürlich deutlich länger. Sind insgesamt sind das gut 8 Tage mit 7 Übernachtungen. Das hat natürlich einen anderen Preis, wie jetzt Bordeaux, wo man eben 4 Tage unterwegs ist, oder Sizilien, wo man insgesamt 5 Tage unterwegs, Bolgheri ist auch 4 Tage. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, Anzahl der Übernachtungen. Und klar, es gibt natürlich auch Gruppen, die Sonderwünsche haben, die sagen, wir wollen in einem super stylischen Hotel sein oder wo auch immer. Dann kann man das auch ein bisschen anpassen, aber im Grunde genommen stehen die Reisen fest, und da habe ich auch meine festen Anlaufpunkte. Das sind auch in der Regel sehr, sehr schöne Boutique-Hotels, die wir da haben und die auch wirklich jeden Komfort bieten und auch in den Weingebieten liegen, damit man auch kurze Strecken hat. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie erstmal 1,5 Stunden anreisen muss, bevor man auf einem Weingut ist, sondern dass man das Ganze und auch so ein bisschen das Leben mitbekommt, ja. Also in einem Weinanbaugebiet, ja, ist es ja nochmal was anderes, als wenn du irgendwo in so einem Stadthotel bist oder so. Da lege ich ganz großen Wert drauf. Es ist klein, fein und macht wahnsinnig viel Spaß. Und preislich
liegt es ungefähr von bis?
Von, was kann man sich da also vorstellen? So, ja, also so von, sagen wir mal so, von 3.000 Euro bis so 4,5. Zum Beispiel für Südafrika, ja. Südafrika.
Aber inklusive Essen und Hotel und
genau.
Weingüter und
wow. Ja, genau. Das ist all in bei eigener Anreise. Also ich kümmere mich da tatsächlich um alles, was da während der Reise anfällt, und die ganzen Lunches, die ganzen Dinners, die ganzen Verkostungen und so weiter und so fort. Ja.
Welche Weinregion muss man unbedingt gesehen haben in der Welt?
Ah, es gibt so viele. Oh mein Gott. Das aber ist so.
Wenn man sagt, so, okay, das sind von mir aus die Top 3, dann würde ich sagen, ich habe die Weinwelt irgendwo in gewisser Weise verstanden oder habe ein Gefühl dafür. Was wäre das, wenn ich jetzt von mir aus privater Weintrinker bin? Welche Weinregion sollte ich meinen nächsten Urlaub planen? Oder wenn ich Sommelier bin und ich möchte anfangen zu reisen, um da einfach mein Wissensfundament aufzubauen, wohin sollte ich unbedingt fahren?
War echt schwere Frage, Silvio, weil es gibt so viele tolle Weinregionen. Das ist wie, wenn du mich fragen würdest, welche drei Weine. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Klar, es gibt ein paar Weinanbaugebiete, die einfach die Klassiker schlechthin sind, die auch landschaftlich unglaublich reizvoll sind, ist natürlich die Toskana. Ja, also ich finde auch die Toskana bietet halt auch wirklich ist unglaublich vielfältig, ne? Also du hast das Chianti Classico, dann hast du Brunello di Montalcino, alles ist relativ nah beieinander, dann kannst du dann runter ans Meer fahren nach Bolgheri, wo die ganzen großen Namen sind wie Sassicaia, Ornellaia, Le Macchiole und so weiter und so fort, Lodovico ist ja auch eine Reise, die ich gerne anbiete. Also die Toskana würde ich schon ganz, ganz weit oben sehen als Weinanbaugebiet. Und natürlich, ich sag mal, Bordeaux ist mit den ganzen Chateaus, die da aneinandergereiht sind, wenn du da ins Médoc reinfährst und dann bei Margaux und dann kommt dann irgendwie Chateau Palmer und ein paar hundert Meter weiter kommt dann Chateau Margaux und links dann Rosson-Seglar und Lascombe und Cantenac-Braun und alle anderen. Das ist schon extrem sehenswert und wenn du dann weiterfährst nach Pauillac, ja, und dann die ganz großen namhaften Weingüter, das ist schon, also als ich das erste Mal dort war, war das für mich wie ein Traum.
Empfand ich genauso, dass wenn man diese Route National gen Norden fährt und man hat links und rechts diese ganzen Perlen aufgereiht und denkt, boah, diese Namen und das und wow. Und, ja. Und es ist halt nicht wie im Burgund, wo man an dem Klingelschild vorbeigeht und sagt, was? Hier? Nee, nicht dein Ernst, oder? Also das von meinem Nachbarn, die Villa größer. Also man hat eine andere Vorstellung davon, dass in den kleinen Dörfchen, dort ist alles, also angefangen mit dieser Stadt Bordeaux, die schon imposant und einfach wunderschön ist in ihrer Art, wenn auch ein bisschen die Jahre gekommen, aber trotzdem großartig, zum Teil auch sehr, sehr modern. Dann ein wenig außerhalb diese großartigen Chateaus, die man eben alle greifen kann, verstehen kann. Also das Gebiet ist für einen verständlich. Also daher, Bordeaux fand ich auch sehr, sehr imposant. Geht da eben auch bei der Toskana völlig mit konform. Nummer 3, was wäre Nummer 3 für dich?
Ja, Nummer 3, puh, ganz ehrlich, also ich will mich da ungern festlegen auf nur 3, weil ich finde zum Beispiel auch Deutschland total interessant.
Ich weiß.
Ja, also ja, ich meine, total. Natürlich für, vielleicht für Menschen, die von außerhalb kommen, zum Beispiel aus Italien oder aus den USA, wenn man mal so eine Mosel, an der Mosel, Mittelmosel, die Steillagen sieht oder auch an der Saar, das ist auch imposant, ja. Es ist völlig anders als Bordeaux oder Bolgheri. Aber hat auch, oder Rüde hier, ich meine, ich wohne in Wiesbaden, ja, ich meine, einer der beliebtesten Ausflugsziele ist der Rheingau. Ja, wenn man da den Rheingau entlang fährt, ist auch wunderschön, bis hin zum Rüdesheimer Berg, Schlossberg, ist auch wahnsinnig imposant, was für eine Kulisse. Und ganz ehrlich, jedes Mal, ich bin so dankbar, dass ich hier in Wiesbaden es so nah zu so einem tollen Weinanbaugebiet habe. Rheinhessen und nahe ist auch nicht weit. Also hier gibt es auch eine ganze Reihe an tollen Weinanbaugebieten. Aber klar, wenn es um Weinreisen geht, zieht es mich halt doch oft an Gebiete, die einfach nochmal, sage ich mal, eine andere, vielleicht nochmal eine andere auch landschaftliche Dimension haben, kulinarische Dimension haben und neben der Toskana, die wirklich alles bietet und Bordeaux haben wir gerade drüber gesprochen, wie imposant die Chateaus, die sich da wie einer Perlenkette aneinanderreihen, das ist natürlich auch Wahnsinn, der pure Wahnsinn, würde ich tatsächlich auch Südafrika sehen. Warum Südafrika? Nicht nur, weil ich da zufällig eine Weinreise anbiete, sondern als ich das erste Mal in Südafrika war, das war sowas von eye-opening. Jeder hatte davon geschwärmt. Jeder hat gesagt, Mensch, du musst mal nach Südafrika. Teilweise auch von Leuten, die jetzt mit dem Wein gar nicht so so tief in der Materie sind, die das aber einfach von der landschaftlichen Kulisse, von der Kulinarik, von der Art, wie Hospitality dort gelebt wird, auch in den Weingütern so begeistert waren. Und da habe ich mir gesagt, das muss ich mir anschauen. Und ich war bam, von dem Liebe auf den ersten Blick, wenn man so will, ne? Und Südafrika würde ich tatsächlich auch unter den absolut sehenswerten Weinanbaugebieten der Welt zählen, eben weil es diese ja fast einzigartig Kombi hat aus Kulinarik auf höchstem Niveau, wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das Ganze verbunden auch mit Weingütern. Also das sieht man weltweit eher selten. Du hast tolle Weingüter, aber du hast oft nicht diese Kombi, dass da die Hospitality auch so ausgeprägt ist. Also man kann in Südafrika auf den Weingütern eben nicht nur guten Wein trinken und toll verweilen. Die haben wirklich tolle Lounges, oft mit wunderbarem Blick, sondern du kannst da eben halt auch exzellent speisen. Und das macht es für mich doch wirklich ziemlich einzigartig.
Zahlen auf Etiketten sind oft horoskopartige Versprechen in die Weinwelt. Hübsch, schillernd, interpretierbar und oftmals sehr oft belanglos. Aber 245 ist kein Glückscode, keine Parfum-Edition und schon gar keine Buslinie nach Epernay. 245 steht für etwas Radikales. Die 245. Cuvée seit der Gründung des Hauses Louis Röderer. Das ist Röderers bewusstes: Wir benennen fortan jede Basisernte beim Namen. Und zwar mit einer Nummer, die die Kontinuität eines Stils und die Einzigartigkeit eines Jahrgangs sichtbar macht. So definiert das Haus den Abschied von der gesichtslosen Non-Vintage-Gleichformität hin zu einer fortlaufend nummerierten Identität. Oder wie es Röderer auf den Punkt bringt: Jede Kollektion bedeutet einen neuen Schritt, ein frisches Kapitel in der Geschmackswelt des Champagnerhauses. Immer eigenständig und doch eindeutig Röderer. Vielleicht, um es ein wenig besser zu verstehen und vielleicht auch zu fühlen, ein Schritt zurück in der Geschichte des Hauses Röderer. Das Haus wurde 1776 in Reims gegründet, trägt seit 1833 den Namen Louis Röderer und ist heute unabhängig und in Familienbesitz. Geführt mittlerweile in siebter Generation von Frédéric Rousseau. Röderer betont selbst, seit der Gründung gehe es um absolute Exzellenz, getragen von der Unabhängigkeit des Hauses. 250 Hektar in 420 Parzellen bilden das Rückgrat. Und Röderer war schon immer seiner Zeit voraus. Arbeitet bereits seit 2000 nach biodynamisch inspirierten Prinzipien. Der Betrieb verweist auf zertifizierte Standards wie Viticulture Durable en Champagne und HVE3. Die Chimäre-Parzellen wurden zu einem echten Labor der Zukunft. Hier entsteht unter anderem Brut Natur mit Fokus auf Klimaresilienz unter sanfter, bodenschonender Arbeit. Das ist keine Marketing-Randnotiz, sondern Kern der Stilistik. Der Systemwechsel 2021 mit Kollektion 242 ersetzte Röderer den langjährigen Brut-Premier. Nicht als Rebranding, sondern als Konzeptwechsel. Statt ewiger Gleichheit eine nummerierte, transparente Serie mit klarer Basisernte plus Reserve perpetuell und fast gereiften Reserveweinen. Ein Paradigmenwechsel, den das Haus seither jährlich fortschreibt. Kollektion 245 besteht zu 41% aus Chardonnay, 35% aus Pinot Noir, zu 24% aus Meunier und die Trauben kommen zu gleichen Teilen aus den drei historischen Röderer Clustern. Ein Drittel La Rivière, ein Drittel La Montagne, ein Drittel La Côte. Ergänzt um langjährige Partnerzellen im Herzen des Terroirs.
Basisjahrgang ist 2020 mit 55%. Dazu 35% Reserve perpetuell, welche sich aus den Jahrgängen 2012 bis 2019 zusammensetzen und 10% fast gereifte Reservewein aus den Selektionsjahren 2010, 2013, 2015 und 2017 bis 2019 für alle, die es genau wissen möchten. 22% der Grundweine durchliefen malolaktische Gärung. Dosage 7 Gramm je Liter. Lagerung im Keller nahezu 4 Jahre. Lesezeit 22. August bis 11. September. Und so dankbar ich bin, mit der Kollektionsserie ein greifbares Geschmacksbild zu haben, so spannend ist es, mit jeder Kollektion eine neue Interpretation eines Jahrgangszykluses vorzufinden. Jede Edition spiegelt die Eigenart eines Basisjahres, ohne die Herkunftsarchitektur zu kompromittieren. Und ja, man schmeckt im 245 das Jahr 2020, dieses trockene, kontinental geprägte Jahr. Und man spürt die Champagne, die zu 75% auf Kalkformation besteht aus Kreide, Mergel, Kalksteinrut. Dieses poröse Substrat trainiert, puffert Sommerhitze, speichert Winterfeuchte und prägt die salzig-kreidige Haptik, auf die Röderer sich ausdrücklich bezieht. Man fühlt die klimatische Doppelprägung, sowohl den ozeanischen als auch den kontinentalen Einfluss. Dieses einfach singuläre Setting innerhalb Frankreichs. Diese Dinge sind einzigartig. Diese Dinge sind beständig. Und so finde ich es bewundernswert, wenn man es schafft, zeitgeistig zu sein, zeitgeistig zu denken und nach 35 Jahren Röderer Brut Premier, der 1986 das allererste Mal präsentiert wurde, 2021, diese Ära zugunsten der Kollektion aufzugeben. Das war ein Tabubruch unter den Grand Marc. Weg von immer gleich hin zu Nummer und Narrativ. Statt das Profil auf ein Zielaroma zu trimmen, gibt jede Kollektion dem Basisjahr eine Stimme, flankiert von einem konstanten Gedächtnis. Ein neues Kapitel im Geschmacksuniversum Louis Röderer und ein Abschied vom Non-Vintage-Dogma. Vielen lieben Dank dafür, für diese Idee, für diesen Weg, für diese Innovation, dem Hause Louis Röderer und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Das ist natürlich auch unfair von mir, dich irgendwie mit aller Gewalt auf drei festnageln zu wollen. Und gerade weil ja oftmals gerade die kleinen Gebiete oder die nicht ganz so bekannten Gebiete einen gewissen Reiz haben. Und ich kann deine Auswahl aber mehr als nachvollziehen. Nicht minder unfair wäre die Frage, welchen Weinstil du nicht missen möchtest. Weil man ja als Weinkritiker möglichst objektiv sein muss und auch keine eigene Leidenschaft oftmals leben sollte oder der nachgehen sollte. Aber gibt es einen Weinstil, den du nicht missen möchtest?
Oh, ja, das, hast du recht. Zum Glück hast du selber gesagt. Das ist genau so eine schwierige Frage. Schön, wenn man seine Fehler erkennt, ne? Ja, genau. Das ist so die Frage, was sind denn so deine...
Nein, nicht Lieblingswein, so, bitte.
Genau. Was sind denn deine Lieblingsweine? Die liebe ich, die Frage, ja. Weil ich irgendwie nie genau weiß, wo ich anfangen soll, weil es gibt einfach so, so viele. Und mit jeder Auswahl, die man trifft, lässt man unverdientermaßen andere raus, die mindestens genauso oben auf der Liste stehen. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Welcher Weinstil? Ich will es auf eine abstrakte Ebene heben.
Schön.
Ja. Ich würde als Weinstil will ich nicht missen, Weine, die Herkunft haben. Mhm. Und damit hast du tatsächlich hier ein Parameter, der für sehr, sehr viele Weine gilt, für sehr, sehr viele Weinregionen in dieser Welt gilt, ja. Also ich finde, wenn Weine eine Herkunft ausdrücken, eine Idee von der Herkunft ausdrücken, dann ist das etwas, wo ich sage, ja, das ist das, was ich wirklich nicht missen wollte im Wein.
Weißt du, was die Region in meinem Sinne ist, die größte Problematik im kognitiven Sinne damit hätte, Herkunft auszudrücken und es trotzdem schafft? Die Champagne.
Welche? Die Champagne.
Du hast ja im Prinzip dieses quer mal schräg mischen, also durch die Jahrgänge durch und durch die Rebsorten, durch die verschiedenen Regionen teilweise in einem Champagner. Und ich möchte damit das Stichwort geben, endlich einen Champagner zu trinken, dass deine Stimme ein bisschen geölt wird. Und und trotz allem schaffen die es, eine Art von Wein zu inszenieren, zu kreieren, damit zu faszinieren, die einzigartig ist, wo man sagt, wow, das kann wirklich nur Champagner. Und wenn du es herausschmeckst, wenn du selbst ein französisches Erzeugnis, ein Cremant hast, wenn du einen Spumante, einen Espumante, einen Sekt hast, einen Sparkling Wine, es besteht relativ häufig die Chance, den Champagner herauszukennen. Und das spricht für mich für Identität beziehungsweise für Handschrift, was kaum ein anderes Gebiet so kann. Und wir haben jetzt die Kollektion 245 im Glas gleich in von jetzt an gezählt 14 Sekunden und man schmeckt Champagner raus und das finde ich faszinierend.
Ja, absolut. Ich meine, die Champagner ist halt einfach die Kunst des Blendings und das können die mit diesen, meistens mit diesen drei Rebsorten perfekt, ja, also Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier, das ist einfach wirklich einzigartig, das ist vollkommen richtig. Und obgleich es viele Weinregionen oder obgleich es viele Winzer gibt in der ganzen Welt, die wirklich zunehmend Top-Schaumweine machen.
Ohne Frage. Das möchte ich dir auch nicht absprechen. Auch? Ich finde die großartig, ja, teilweise, aber nicht, sie haben eine eigene Identität und dadurch werden sie groß. Man hatte ja ganz, ganz lange Zeit das Credo, dass man sagt, oh, fast ein Champagner. Also das zeigt ja schon einfach, welche Thronposition eigentlich dieser Schaumwein hat. Und mittlerweile separieren sich die Schaumweine in ihrer Individualität dadurch heraus, dass sie eine eigene Identitätenhandschrift bekommen. Aber ich finde, trotz allem hat Champagner und sich auch in den letzten Jahren wiederum neu erfunden. Also wenn du jetzt allein diesen, bei dem Beispiel, was wir jetzt im Glas haben, die Kollektion 245, der früher Brutpremiere war, hat man sich neu erfunden, hat einfach versucht, eine neue Identität, absolut, zu finden im Rahmen der zum einen klimatischen Entwicklung, der auch des Geschmacks der Konsumenten und ist somit zum Teil wieder Vorreiter. Und auch in anderen Regionen, wo man versucht, den eigenen Stil neu zu definieren, versucht man es teilweise analog zu den Schritten, die man in der Champagne gegangen ist, wie zum Beispiel den Brütner Thürwarden, der über viele Jahre dort praktiziert wurde und jetzt weltweit eben nachgeahmt wurde. Und. Also egal, was du da nehmen möchtest. Lagenklassifikation, also dass man, oder Lagenidentifikation, dass man anfängt, Schaumweine mit Lagen zu produzieren. Natürlich wurde sowas in Deutschland immer gemacht, aber das so perfekt herauszuarbeiten, dass es jeder nachschmecken kann, hat man in der Champagne in einer gewissen Form, Art und Weise perfektioniert.
Absolut, absolut. Und du hast ein wichtiges Stichwort gegeben.
Endlich eins.
Und zwar, nein, ja,
danke, Kritiker.
Mindestens ein. Ich habe auch gleich eine Frage für dich, damit es ein Dialog ist.
Ach schön, da freue ich mich drauf.
Kein reines Q&A. Du hast das richtige Stichwort gesagt, und zwar sich auch den klimatischen Verhältnissen anzupassen. Und die Champagne ist tatsächlich, und Röderer 245, ja, darüber reden wir jetzt, einer der Gründe war, dass man gesagt hat, man will sich auf die Klimaveränderungen besser einstellen. Deswegen hat man dann einen höheren Teil auch an Reserveweine mit reingepackt, um eine gewisse Kontinuität da reinzubringen, um ein bisschen von diesen Jahrgangsschwankungen auch unabhängiger zu werden, ja. Und trotzdem ist das ein Produkt, was ganz klar in die Champagne verortet werden kann. Also wenn ich da jetzt so reinrieche, ja, also allein diese, obgleich ja, glaube ich, nur 4 Jahre auf der Hefe lag, hast du diese tolle, feine, jodige Nase, diese Zitruscreme, diese zarte Kreidigkeit drin, die ich an Champagner einfach liebe. Und so ein bisschen Buttergebäck und dann ganz fein, elegant, kreidig, feiner Grip, finde ich wirklich ein schöner, ja, darf man Alltagschampagner sagen oder ist das zu elitär?
Du darfst alles sagen.
Also ich finde, das ist wirklich ein Champagner, der für viele Anlässe passt. Ja. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich irgendwo bin und Lust auf Champagner habe, wenn ich auch tatsächlich so ein Produkt bekommen kann, von dem ich, wo ich weiß, was mich erwartet. Mhm. Ja. Und wie die Engländer sagen, having said that, jetzt komme ich zu meiner Frage an dich, bist du eher ein Freund von Winzer-Champagner, von sogenannten Grower-Champagner, oder trinkst du mal Mark, mal Maison, mal Grower, oder hast du da eine Präferenz?
Grundsätzlich würde ich da insofern unterscheiden, dass ich lieber Winzer-Champagner mag, wenn ich selber Champagner trinke. Und teilweise aber Brands mag, wenn ich Champagner ausschenke. Weil ich da nicht davon ausgehen kann, dass jeder diesen individuellen, freakigen, nerdigen, fast übertriebenen Ansatz des Suchens hat, wie ich es manchmal habe und wie ich es oftmals bei Winzer-Champagnern finde, auch mit allen Auf und Ab, auch mit allen teilweise experimentellen Ansätzen. Und man möchte ja immer so ein bisschen querschockiert werden. Und das kann ich aber natürlich meinen Gästen nicht zumuten, beziehungsweise ist von den 100 Gästen, die oftmals ins Lokal kommen, sind vielleicht maximal einer wirklich ähnlich freakig veranlagt, sondern die meisten, wenn sie Champagner als solches für sich selber geschmacklich einordnen können und darüber hinaus, dass sie sagen, okay, ich suche so die zweite, dritte, vierte Ebene darin, dann hat man schon jemanden, der in diese Richtung geht und denkt. Für viele ist einfach dieses Glas Champagner, wo sie sagen, ich möchte eine Aufgabenerfüllung letztlich, also dass der Produzent schafft, ein gewisses Geschmacksbild in die Flasche zu zaubern, welcher meiner Vorstellung entspricht, schon eine ganz große Aufgabe beziehungsweise eine Erwartungserfüllung. Und das kannst du am besten mit Brands. Da natürlich auch ganz, ganz klar getrennt zwischen wirklich, also ich würde Montchardon oder sowas würde ich selten ausschenken.
Okay.
Tue ich mich schwer mit. Also es sollte schon eine gewisse Individualität dabei haben und eine gewisse Wiedererkennbarkeit. Da gibt es unter den Brands einige, die ich sehr, sehr mag, die ich sehr interessant finde. Auch viele, die über Jahre eine verlässliche Handschrift haben und trotzdem mit der Zeit gehen. Aber ich würde keine Massenbrause dort ausschenken. Egal, wie groß der Support letztlich im Marketing ist.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich trinke auch sowohl als auch. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn man die Karten von vielen Lokalen ist ja nicht so gut bestückt, dass sie dann auch, ich sag mal, neben den großen bekannten Häusern der Maisons auch noch Grower Champagner haben. Ist auch so ein bisschen, es hängt auch so ein bisschen vom Anlass und von der eigenen, wie soll ich sagen, worauf man gerade Lust hat, ja.
Wenn du gerade über Weinkarten redest, ist es manchmal sehr bedauerlich, dass es halt eine einseitige Ausrichtung gibt, also dass die entweder zu Winzer-Champagner ausgerichtet sind oder zu kommerziell. Und so die Balance, die kriegen wenige Sommiers hin.
Ja, nee, absolut.
Ist für dich so als kleine Randfrage und als Rückball die Weinauswahl oder die Beratung in einem Restaurant wichtiger? Also wie der Sommi agiert oder was du auf der Karte findest?
Naja, also ich meine, also beides, auf jeden Fall beides.
Ist klar, beides. Aber jetzt grundsätzlich, wenn du schwarz oder weiß denken müsstest, was wäre für dich, also ist der Typ, der dich ins Restaurant zieht und wo du sagst, da habe ich Entertainment und ich nehme dann eben vielleicht auch keine so spezielle Auswahl in Kauf, oder ist es die freakige Karte, wo du sagst, boah, da kann ich mich so richtig ausleben und lass die Korken knallen?
Also es hängt auch immer so ein bisschen vom Sommelier ab, ne? Also wenn der Sommelier selbstbewusst auftritt und mir den Eindruck vermittelt, dass er verstanden hat, okay, der könnte so in die und die Richtung gehen oder das könnte ihn neugierig machen, ja, dann lasse ich mich wahnsinnig gern beraten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal, klar, ich kenne natürlich die meisten Positionen oder sehr viele Positionen auf den Weinkarten, auch auf den besser bestückten Weinkarten. Nichtsdestotrotz lasse ich mich gerne beraten. A, aus ganz einfachen Gründen. Es dauert einfach unglaublich lange. Du kennst ja diese dicke Bibel. Du hast ja auch in der Sterno-Gastronomie gearbeitet. Das sind einfach wirklich dicke Bibeln, ja. Mhm. Und in Südafrika zum Beispiel wähle ich ja die Weine aus, wenn wir, oder auch in den anderen Weinanbaugebieten, Bolgeri oder Bordeaux. Und da obliegt mir die Aufgabe, und das dauert dann schon mal ein paar Minuten und auch manchmal 15 Minuten, bis du dann die Weinkarte durchgeblättert hast und sagst, ah, das inspiriert mich, das nehmen wir jetzt mal, das probieren wir jetzt mal. Mhm. Aber manchmal hat man auch, also gerade privat, muss ich sagen, lasse ich mich auch gerne, aber auch bei den Weinreisen, auch in Südafrika, im Lac Colombe, frage ich immer den Sommelier, hier, hast du da mal was, was vielleicht so ein bisschen abseits ist, vielleicht ein neuer Name, und da kamen ganz fantastische Überraschungen raus. Also ich lasse mich gerne beraten, aber klar, Silvio, ist logisch, ne? Es ist immer eine Frage auch des Gegenübers, ob der Gegenüber natürlich auch, sage ich mal, einen mitnimmt, ja. Ich sag jetzt mal mitnehmen, ja, als Begriff, und versteht, okay, da ist jemand, der sich grundsätzlich schon auskennt, aber trotzdem neugierig geblieben ist, und dann macht es auch Spaß, sich beraten zu lassen, ja.
Hat dieser Röderer Kollektion 245 für dich eher einen Grower-Stil oder einen Brandstil? Wie würdest du es identifizieren? Wer ja mit jeder Nummer im Prinzip auch ein ganz eigenes Geschmacksbild versucht wird zu inszenieren, immer mit einem Hauptjahrgang. Man versucht dort ja eben aus dieser Uniformität so ein wenig herauszutreten. Ist das dann schon Winzer-Champagner-like oder ist das immer noch Brand und neu gedacht?
Ich glaube schon, dass das Brand und neu gedacht ist. Ja. Ich glaube, das ist auch deren Intention. Ich glaube, die wollen nicht unbedingt ein Winzer-Champagner sein. Und die wollen schon natürlich eine gewisse Diversität da drin haben, aber auch eine gewisse Kontinuität haben, ne? Und deswegen würde ich das schon als ein Brand, was neu gedacht wurde, interpretieren, ja.
Findest du, Röderer hat eine Handschrift?
Finde ich schon. Also ich finde schon. Also man kann, und da schreibe ich demnächst auch einen Artikel drüber, man kann schon bei den Maisons eine gewisse Unterschrift kann man schon erkennen, ja. Mhm. Also ich finde schon, also klar, Bollinger, um jetzt mal ein anderes Brand hier in die Waagschale zu werfen, riecht und schmeckt anders als Röderer. Und ich glaube auch Laurent Perrier hat da nochmal einen anderen Zungenschlag, wenn ich so sagen darf, wie auch jetzt Deutz oder viele andere. Also ich meine, will sie jetzt nicht alle aufzählen, ne? Ich glaube schon, dass die eine gewisse Wiedererkennbarkeit haben, ja.
Eine Intention war ja, umzustellen auf diese Kollektionsidee, dass teilweise gar nicht identifiziert werden konnte, ob es zum Beispiel ein Brut Premier jetzt ein Jahr nach dem Release jetzt eingekauft wurde oder 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre. Es war ja teilweise ganz drastisch, dass man das überhaupt nicht ersehen konnte. Findest du trotz allem, dass man diese Champagner liegen lassen kann? Also magst du diese eigentlich Einstiegs, weil du vorhin Alltags gesagt hast, vielleicht darf ich das noch nachschließen, dass ich Alltags eine der höchsten Auszeichnungen finde, weil der Champagner diese unglaubliche Flexibilität haben muss, sich auf deine Stimmung einzustellen und eigentlich immer passen muss. Und das ist manchmal der größte Anspruch an ein Getränk, an einen Schaumwein, an einen Wein im Generellen, diesem zu entsprechen. Aber zurückgedreht zum Alltags, also findest du, dass man diese liegen lassen kann oder sollte man die immer frisch trinken?
Nein, also ich denke schon, dass da ein gewisseres Lagerungspotenzial drin ist, obgleich ich glaube, dass er von der Intention her eher ein Champagner ist, der, sag ich mal, in den ersten Jahren getrunken werden will, ja. Aber ich hatte auch schon Brut Premiers, die tatsächlich auch etwas gereifter waren, ja, und die durchaus gut dastanden. Mhm. Und insofern, ich würde jetzt nicht unbedingt sowas jetzt unbedingt 10 Jahre im Kühlschrank oder wo auch immer lagern, sondern würde den schon so in den ersten Jahren trinken. Und es lebt ja auch so ein bisschen von der Animation und von der Frische und von diesem, von dieser, ja, wie soll ich sagen, von dieser primären Aromatik als von dieser tertiären Aromatik. Weil nicht jeder mag das, weißt du, da kommen ja dann ganz andere Aromen noch hinzu, ja, die sogenannte Tertiäraromatik. Und nicht jeder ist da unbedingt ein Fan davon, ja.
Ohne Frage, aber ich glaube, der Wein hat als Grundwein das Potenzial, durchaus auch 10 Jahre zu reifen. Er wird dann weiniger und verliert die Frische, die Perlage verändert sich, aber ich glaube schon, dass er eine gewisse Substanz hat. Und nicht zuletzt merkt man das, finde ich, dem an, wenn du ihn mal eine Woche im Kühlschrank vergisst. was natürlich selten bei Champagner ist, dass man die eine Woche im Kühlschrank vergisst, aber wenn die mal so ist, wenn man halt zu viele Sachen zu probieren hat, dann merkt man, dass der schon durchaus lange atmen kann.
Nee, klar, ohne Zweifel, ja, wie gesagt, ne. Also man muss eben genau dann halt auch wissen, dass sich dann die Aromatik verändert und dass dann eben eine stärkere Tertiäraromatik da eintritt. Und wie gesagt, also ich persönlich mag das. Mhm. Also ich persönlich mag das, aber ich mag auch diese frisch geöffnet, auch dieses zart-brioschige, herrlich, macht das, allein das animiert mich schon. Und wenn dann noch so ein bisschen was Kreidiges dazukommt, oft hat es dann so
das animierende Karge dabei.
Ja, genau. Und aber dann so umrahmt von so einer Zitrusfrucht, so schöne Zitrusfrüchte, die dann sich mit der Kreide so ein bisschen verbinden. Also das finde ich schon total animierend. Und ich meine, man hat ja hier auch einen Reserveanteil von, ich glaube, 30-35%, ne? Das gibt dir natürlich auch eine Substanz und eine Tiefe, die auch eine gewisse Langlebigkeit, die zu Komplexität natürlich beiträgt, ne?
Weil wir gerade beim Mögen sind, magst du es, wenn wir beide jetzt unterwegs sind und ich würde jetzt, nachdem wir dieses Gläschen Champagner trinken, dich darauf festnageln, du, wie viele Punkte würdest du ihm geben? Oder ist das manchmal nervig, wenn du immer gleich danach gefragt wirst, darauf festgenagelt wirst und dann vielleicht auch in einer Situation, wo du einfach entspannen möchtest, auf deine Profession runtergebrochen wirst?
Nö, ich habe den ja schon oft bewertet und
du kannst damit leben und du stehst dann dazu, dass du halt, dass das dein Job ist.
Ja, klar. Nee, okay. Mich nervt das nicht. Also ich bin nicht so, also ich gehe jetzt nicht zu denjenigen, die da das Bedürfnis haben, sich dann auch abzugrenzen, sagen, ah nein, und ich bin jetzt privat und ach ja, man tut ja auch dann manchmal so, ne, ach nee, ich weiß ja gar nicht mehr, ich probiere so viele Weine und ach Gott, woher soll ich das denn jetzt wissen, wie ich, und ich denke mir dann immer so, naja, also ich weiß schon in der Regel, welche Weine ich bewerte. Natürlich nicht alle, aber gerade hochbewertete Weine, die merkt man sich. Und ich hätte auch kein Problem, so einen Wein zu bewerten. Also wenn es nicht ständig ist, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Ne? Ich glaube, ich habe dem, wenn ich mich nicht irre, irgendwas mit 92, 93 Punkte gegeben. Ja? Also sowas in den Dreh rum. Und ich denke,
was ja durchaus sehr gut ist. Was gibt auch für diese Gattung und so weiter. Also daher, wow.
Ja. Also damals noch im 20er-System, ich denke so 17,5, ja, sowas in den Dreh rum, ja.
Ja. Bewertest du Weine aus einem bekannten Gebiet besser als aus einem unbekannten Gebiet? Also klar, logisch, die Qualität muss stimmen und so weiter, aber jetzt zum Beispiel nehmen wir so ein Thema wie Sizilien, mehr oder weniger deine ursprüngliche Herkunft. Und da haben wir jetzt, wenn wir gerade beim Wein trinken sind, auch einen Wein dabei. Den Ida.
Ich habe mir gerade eingeschenkt, ich war gerade mal ganz kurz hier, meine Nase hier in dieses wunderschöne Burgundglas reingesteckt.
Aus welchem Glas hast du den Champagner probiert, weil wir gerade beim Gläserthema sind? Weil das ist ja immer so eine Diskussionssache und bei der Kollektion würde man wahrscheinlich ein anderes Glas nehmen, als er eigentlich vom Potenzial her geben würde, weil es viele immer mit Frische assoziieren. Aber für welches Glas hast du dich entschieden?
Also, ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil es ist kein Standard Champagnerglas. Es gibt natürlich auch ganz tolle Champagnergläser von ganz verschiedenen Herstellern. Es ist so ein bisschen die Macht der Gewohnheit. Ich trinke sehr gerne Champagner aus dem Riesling Grand Cru Glas von Salto. Mhm. Also ich bin generell ein großer Fan von den Salto Gläsern, sowohl was Salto Bordeaux, das Universal, als auch, wo ich jetzt auch den Ätna-Wein habe ich jetzt hier zum Beispiel aus dem Salto Burgund-Glas. Aber es gibt natürlich auch viele tolle andere Gläser. Woraus hast du das? Ich würde sagen, ich tippe mal so Spiegelau, Riedel.
Nee, ich habe es von Zier, das Vision. Und da habe ich das Grape-Glas. Und finde, dass der Wein sich in seiner Komplexität, aber auch in seiner Frische ganz, ganz außergewöhnlich präsentiert. Und ich mag das Straight Glass außergewöhnlich gerne, weil die Weine darin nicht verformt werden. Also man kann mit dem Glas den Wein ja wie so ein Kleid überstreifen und damit auch bestimmen, wie er sich zu präsentieren hat. Und wenn ich einen Wein möglichst neutral beobachten möchte, suche ich ein Glas, was den Wein in seiner Natürlichkeit belässt, ohne ihn in irgendeiner Form zu stark zu beeinflussen. Das macht das Straight Glass, deswegen der Name Straight von dir eigentlich sehr, sehr gut. Und das mag ich daran sehr, sehr gerne. Also deswegen habe ich es aus dem Glas genommen, war aber eben auch im Intuitiven würde ich zum Fresh Glass, was die Frische herausarbeitet, greifen. Mm. Mhm. Oder vielleicht sogar zum Balance Glas, um die Pinot-Lastigkeit, also dem Burgunder-Glas oder Burgunder-ähnlichen Glas, um die Pinot-Lastigkeit neben Wein so ein wenig zu betonen. Aber nee, war ich beim Straight Glas, um ihn möglichst objektiv einzuordnen.
Nee, kann ich super gut nachvollziehen. Und man muss auch immer wieder mal experimentieren und sich auch auf Neues einlassen, ganz klar. Nichtsdestotrotz ist es so, dass du, also bei mir ist es so, wenn man sich dann mal eingepegelt hat auf ein Glas, ja, das ist gar nicht so sehr, dass man da Scheuklappen hat, sondern du weißt genau, wir haben ja sowieso beim Verkosten gibt es ja sehr viele Variablen.
Temperatur, und wenn du, Umgebung, ja, Musik, was auch immer.
Ja. Und ja, wenn man das weiß, sind noch die weichen Faktoren.
Ja, ja. Und wenn man weiß, was Luftdruck etc., genau, wenn man weiß, was das Glas mit dem Wein macht, kann man das nochmal zusätzlich mit einrechnen und ist dann eigentlich objektiver, ja.
Genau. Und die Aufgabe ist dann natürlich, möglichst viele Variablen gleichzuhalten oder sie eben so zu gestalten, dass sie dich nicht, dass du dir darüber keine Gedanken machen musst. Mhm. Ne? Und wenn du ich meine, klar, wir sind Profis, ja. Wir beide waren jetzt bei einer Verkostung der großen Gewächse. Da gab es ein bestimmtes Glas, ja. Und ich kenne auch Verkoster, die ihre eigenen Gläser mitbringen. Und ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Hm. Das liegt aber schon lange zurück. Ich muss sagen, dass wenn man sehr viele Verkostungen macht, weltweit unterwegs ist, gewöhnst du dich auch, das zu abstrahieren, ja. Also zu extrapolieren, dass du sagst, so gut, okay, das sind jetzt nur mal zum Beispiel Toskana, Brunello, die haben ein ganz anderes Glas, ja, wie jetzt hier bei der VDP-Verkostung oder bei ÖTW. Bei der ÖTW-Verkostung hast du wieder ein anderes Glas. Aber du gewöhnst dich einfach daran, dir da keine zu großen Gedanken zu machen, ja. Mhm. Und das zu extrapolieren, sagen, okay, damit kannst du trotzdem, es ist ein Werkzeug, womit du arbeiten kannst. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn ich privat zu Hause verkoste, also wenn ich Weine zugesandt bekomme von Winzern, die Kollektionen verkoste und mich dann damit intensiv auseinandersetze, dann habe ich maximal, also ich verkoste aus Salto-Gläsern, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas, das auch am Glas liegen könnte, wechsle ich auch das Glas und probiere es mal aus. Aber man kann nicht ständig die Gläser wechseln, weil du ja dann ständig deine Variablen veränderst. Ja, ja. Ja. Und verkosten ist ja schon, ich sag mal, eine Kunst. Wenn man so will, ist es irgendwie eine Kunst auch. Es ist eine Kunst, es ist sehr viel Handwerk, sehr viel Erfahrung. Aber du kannst die, wenn du die Variablen ständig verschiebst, ne? Das wäre ungefähr so, als würdest du sagen, so, jetzt mache ich mal das Licht an, jetzt mache ich das Licht wieder aus, jetzt mache ich Musik an, jetzt mache ich Musik wieder aus, jetzt mache ich es hell, jetzt mache ich es dunkel. All das hat ja irgendwie Einfluss. Deswegen versuche ich, mich zu einem Glas mit einem Glas, die Verkostung durchzuziehen.
Allereinfachster Vergleich ist, wenn du eine Städtereise machst und die Stadt einmal bei Regen und einmal bei Sonnenschein kennenlernst. Die Stadt ist die gleiche. Also da, aber die Empfindung, eben das Gefühl ist da auch ein komplett anderes. Und ich will noch nicht mal so diesen Ansatz nehmen, ob du jetzt ein Konzert auf CD oder live hörst, das ist natürlich auch, aber ich habe das bei diesem Städtegefühl und das finde ich, habe ich mit den Gläsern auch, dass ich teilweise das Gleiche sehe, empfinde. Ich sehe diese Kirche, die sieht immer so aus. Aber manchmal strahlt sie und manchmal ist sie einfach nur grau. Und das ist für mich mit den Gläsern das Gleiche. Und das hilft einem manchmal eben auch bei etwas unbekannteren Weinen, wie zum Beispiel Nerello Mascalese, eine Rebsorte, die eigentlich, warum haben die so wenig auf dem Schirm? Das ist eine Rebsorte mit so unglaublich viel Potenzial, mit so unglaublich viel Tiefe, Entwicklungsfähigkeit. Mm. Mit so viel Größe eigentlich. Also ich würde die durchaus mit Pinot oder Nebbiolo gleichsetzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber also, wenn du fragst, also wenn du rumgehst und fragst von den Zombies, wann habt ihr euren letzten Nerello Mascalese? Gut, die wird gerade ein bisschen gehypt und ist gerade ein bisschen in. Aber ganz wenige würden sagen, in der letzten Woche hatte ich einen.
Ja.
Warum?
Natürlich so.
Was ist das Problem dabei? Es gibt ja auch genug Wein. Ja. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie ein Hidden Treasure ist, wo nur 5 Flaschen abgefüllt werden.
Du, da läufst du bei mir offene Türen ein, ja, weil ich kenne Rello Mascalese. Weil ich kenne Rello Mascalese seit über 25 Jahren.
Du hast, glaube ich, darüber auch einen Artikel geschrieben, oder? Der recht,
genau,
recht prominent, genau, war damals. War einer der ersten, ja.
Der, der überhaupt so ausgezeichnet
wurde.
Ah, okay. Ja, 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 das war, das ist echt eine spannende Geschichte, muss ich sagen. Ich war ja Fernsehjournalist. Ich habe ja bei Bloomberg gearbeitet. In der Wirtschaftsredaktion, also Börsenfernsehen gemacht und war danach bei CNBC Europe. Und in dieser Zeit, wo ich bei Bloomberg war, habe ich meine erste private Weinreise gemacht, ja. Gut, ich war auch schon in Deutschland unterwegs und im Elsass, aber meine erste richtige Weinreise war wo? Sie war
Sizilien.
In Sizilien.
Ja, das lag jetzt so nah. Also, den hast du schon richtig
in meiner Heimat.
Den musste ich ja aufsammeln, okay?
In meiner Heimat.
Damals gewollt, genau, oder ungewollt? Also war das eine...
Nein, gewollt. Das war eine gewollte Entscheidung.
Ich könnte sagen, dass irgendjemand sagte, du hast da einen Reportageauftrag und mach das mal und du hast es mit dem Privaten verbunden und nee. Das war richtig.
Nee, gar nicht.
Ja, es gesagt, war das sind meine Ursprünge, da fahre ich hin und richtig, das möchte ich, okay, genau, schön.
Genau. Und das zeigt, also das Beispiel zeigt, dass Wein verbindet und Wein kann Neugier auslösen, weil der Auslöser war gewesen, dass ich auf einem Geburtstag eingeladen war, vielleicht so ein Dreivierteljahr vor, bevor ich diese Entscheidung getroffen hatte, und da gab es sizilianische Weine, die ich nicht kannte. Du musst wissen, ich stamme aus einer, wir hatten ja eine Gastronomie, ich bin ja in der Gastronomie groß geworden. Wir hatten ja, meine Familie hatte die erste Pizzeria in Frankfurt mit einem Holzbackofen. Das war Anfang der 80er. Krass. Heute reden sie alle von Holzbackofen und hier 380 Grad oder wie auch immer oder ist 480 Grad. Und wir hatten damals schon einen Holzbackofen, den haben wir uns von Leuten aus Sizilien auch bauen lassen. Insofern hatte ich schon relativ früh Kontakt mit Weinen und hatte natürlich als Schüler schon dort gejobbt, ja, dann später auch als Student und hatte schon Berührung mit Wein, auch mit sizilianischen Weinen. Aber es gab eben damals zwei große Brands aus Sizilien, das war Tasca dal Merita mit dem Regaleali und Corvo. Und dann hatten wir natürlich auf der Karte noch ein paar andere, ich sag mal, Standardweine aus dem Chianti, Valpolicella, Soave. Aber wir hatten auch schon Vernaccia di San Gimignano. Ich meine, ich spreche hier von den Mitte 80er, Anfang 90er Jahre eine Pizzeria, also jetzt kein Sternerestaurant. Mhm. Ne? Und dadurch kam der erste Kontakt zu Wein und meine Aufgabe war, da ich Englisch konnte, war es dann, die Weine an den Tisch für die englisch sprechenden Gäste zu verkaufen, weil wir relativ in der Nähe von der Messe waren und da hatten wir auch mal internationale Gäste. Und so kam es dann eben dazu, dass ich mit dem Wein in Berührung kam. Aber das erzähle ich jetzt nur als Vorspann, um zu sagen, ich war auf diesen Geburtstag eingeladen und da gab es sizilianische Weine, die ich nicht kannte. Und ich kann dir auch genau sagen, was es war. Es waren Weine von Planeta gewesen. Mhm. Und das hat mich irgendwie so fasziniert und mich so überzeugt von der Qualität, dass ich dachte, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Es gibt ja außer Tasca dal Merita und Corvo noch andere tolle Weingüter und habe mich dann auf den Weg gemacht und recherchiert und habe dann alle Top-Weingüter oder nicht alle, aber fast alle Top-Weingüter besucht.
Ja, Wahnsinn.
In einer 8- oder 10-tägigen Roadtrip habe ich die besucht. Und ich war ja damals schon Journalist, also ich war Fernsehjournalist und wusste natürlich, okay, du musst die halt anschreiben, musst Termine machen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist wirklich witzig, weil jedes Mal, wenn ich zurückgehe nach Sizilien, gibt es ja sehr viele der Inhaber, die sich daran noch erinnern. Ja, also wo man dann hingehen sagt, weißt du noch, vor 22 Jahren, ja. Mittlerweile ist es schon, ja, so 23 Jahre. Vor 23 Jahren saß ich hier, ne, als junger Journalist und hab dich interviewt und genau. Und so kam es dann, dass ich meinen ersten weinjournalistischen Artikel tatsächlich über Sizilien geschrieben habe. Und mein zweiter Artikel war tatsächlich über den Etna und über Nerello Mascalese. Und da bringe ich jetzt praktisch die Fäden wieder zusammen zu deiner Ausgangsfrage. Ja, ich hatte schon 2005, ich glaube, es war einer der ersten, einfach ganz sicher einer der ersten Artikel über den Etna. Ja. Und es gab gerade mal so, ja, eine Handvoll von Weingütern, die es auch heute alle noch gibt. Und mittlerweile, wenn man bedenkt, ich glaube, inzwischen sind es um die 170 Weingüter nur am Etna. Und dann kannst du dir vorstellen, was da für eine Revolution stattgefunden hat. Und mich hat der Etna von Anfang an fasziniert. Das war auch wieder so Liebe auf den ersten Blick. Du fährst da hoch und du siehst diese Lavaströme und du siehst, wie diese alten Reben sich durch die Lavaströme zurück ins Leben kämpfen. Das ist so beeindruckend, ja. Das hat mich von der ersten, also wirklich vom ersten Augenblick an so fasziniert, dass ich gesagt habe, boah, hier möchte ich auf jeden Fall tiefer einsteigen und dieses Terroir verstehen. Und das ist ein unglaublich spannendes Terroir, ja. Ein unglaublich komplexes Terroir. Man muss unterscheiden zwischen der Nordflanke und der Ostflanke und der Südostflanke, wo ja überwiegend dann auch Weißweine produziert werden, aus guten Gründen, weil es dort regenreicher ist und so weiter und so fort.
Und Gaia und Grazi, also die beiden Inhaber dieses Projektes, haben sich bewusst für den Süden entschieden. Und ich finde, man merkt das dem Wein an, dass er dieses eigentlich sehr klare, lebendige, frische, geradlinige hat und schon ein gewagter Vertreter ist. Also ich finde ihn nicht mainstreamig, aber trotzdem rebsortentypisch. Und das, was mich bei Nerello Mascalese immer so fasziniert, dieses süchtig machende, also dieses schon in der Nase leicht säurebetonte, animierende, diese Strahlkraft hat er in einer gewissen Form, Art und Weise. Manchmal ist es eine wunderbare Herausforderung, wenn man einen Tisch vor sich hat. Mit Weinprofis, mit Weinliebhabern, die wahrscheinlich schon alles probiert haben. Und die wissen, wie Cabernet Sauvignon eigentlich sein muss. Und wenn man dann einen Wein an seiner Seite hat, der keine Fax macht, der keine Show macht, der einfach Charakter demonstriert. So wie das Spotswood Cabernet Sauvignon Lindenhurst 2019. Ein Wein, aus dem die Struktur, aus dem die Tannine sprechen, nicht die Tonspur aus Superlativen. Komm, lass dich mitnehmen nach St. Helena, ins Herz des Napa Valley. Dort, wo ein Familienweingut seit Jahrzehnten leise, konsequent und kompromisslos einen Stil schärft. Und mit Lindenhurst ein Cabernet zeigt, der Herkunft nicht übertönt, sondern verstärkt. Bevor wir ins Glas schauen, klären wir die Ausgangslage. Spotswood, ein Anwesen mit dem Gründungsjahr 1882. 1972 von Mary und Jack Novak gekauft, 1982 der erste Estate Cabernet. Exakt 100 Jahre nach Gründung. Familiengeführt, sachlich im Auftritt, zielstrebig in der Sache. Das Weingut verortet sich am westlichen Rand von St. Helena, dort, wo alluviale Tonlehme vom Sulphur Creek Schuttkegel den Abfluss perfekt regeln und kühle Brisen zwischen Spring Mountains und Meyer Camus Gebirge eine gleichmäßige Reife ermöglichen. Keine Attitüde, nur Geometrie, Wind und Boden. Mary Novak hat früh entschieden, dass Verantwortung im Weinberg nicht nice to have ist, sondern Methode, organisch, seit 1985, zertifiziert seit 1992. Und das für Vineyard und Winery. Natürliche Biodiversität, Kompostkreisläufe, Deckfrüchte, Nistkästen, Wasser- und Energiemanagement, die Liste ist lang, das Auftreten entspannt. Das Weingut beschreibt es so.
Man hat früh Organik adoptiert und arbeitet mit biodynamischen Spezialisten, um das Ökosystem zu stärken. Wenn dann ein Name so elegant daherkommt wie Lindenhurst, steckt oft Geschichte drin. Der Name greift die Lindenbäume im Garten des Anwesens auf. Inhaltlich ist Lindenhurst der zweite Cabernet des Hauses, ein Wein, der die DNA des Estate-Stils zugänglicher ausdrückt. Geprägt vom Estate-Weinberg zugleich, ergänzt durch Trauben aus befreundeten Familienweinbergen im Napa Valley. Das ist kein Downgrade, sondern eine Kompositionsaufgabe. Das Team baut einen Napa-Querschnitt mit klarer Spotswood-Signature. Zur Chronik gehören auch die Personen Mary Weber Novak als Wegbegleiterin der organischen Wirtschaftsweise, Beth Novak Milliken an der Spitze der zweiten Generation. Über die Jahrzehnte haben ausgewiesene Könner im Keller mitgearbeitet, doch die Konstante ist die familiengetragene Stilidee. Herkunft zeigen, Eleganz vor Lautstärke, Präzision vor Effekten. Die Biografie der Gründerin sagt trocken: Mary half organischen Weinbau im Napa zu pionieren. Genau das schmeckt man. Denn am Ende sind Entscheidungen im Weinberg deutlich länger wirksam als jede Kellermode. Okay, Butter bei die Fische. Oder besser, ein paar Fakten. Kerne, Kämme, Fässer. 2019, Lindenhurst, ist laut offiziellem Factsheet eine Cuvée aus 77,7% Cabernet Sauvignon, 9,4% Cabernet Franc, 5% Merlot, 4,1% Petit Verdot und 3,8% Malbec. Ausgebaut 20 Monate in 42% neuem Holz, 92% französische Eiche, 8% amerikanische Eiche. Keine Marketingpoesie, sondern amtliche Partitur. Offiziell wird der Lindenhurst Cabernet Sauvignon 2019 als dynamisch und einladend beschrieben. Gedacht für frühere Trinkfreude, ohne die Estate Signature zu verlieren. Der Estate Cabernet bleibt die Ikone mit maximaler Tiefenstaffelung und Langstrecke. Lindenhurst zeigt die gleiche Grammatik in größerer Herkunftsfläche, feinerer Körnung, früh zugänglich, aber handwerklich auf gleichem Niveau. Dass das Weingut den Estate Weinberg als Cabernet-Himmel bezeichnet bekommt, klingt charmant. Entscheidend ist, Lindenhurst schöpft aus diesem Himmel und aus kompatiblen Himmelsrichtungen ringsum. Und Cabernet Sauvignon ist hier natürlich König. Aber nicht wegen des Titels, sondern wegen der Geometrie. These: Böden und Tag-Nacht-Amplituden lassen physiologische Reife zu, ohne die Säure zusammenklappen zu lassen. Das ist die Bühne, auf der Lindenhurst spricht. Präzise Frucht, feinkörnige Tannine, stringente Linien, ernsthafte, aber nicht schwerfällige Länge. Und ja, das ist Stil, nicht Laune. Und ja, damit kann ich auch meinen Tisch voller Profis, voller Weinliebhaber, voller weinverwöhnter Nerds oder einfach Weingenießer verwöhnen. Vielen Dank für diesen großartigen Wein, für diesen einzigartigen Weg, dem Hause Spotswood und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Also hier aus dem Salto Burgund-Glas ist er unglaublich komplex. Ja. Mhm. Ich habe den tatsächlich gestern schon aufgemacht und habe den gestern aus dem Universalglas und dann auch aus dem anderen Glas probiert. Und ich muss sagen, dass das richtige Glas ist. Und es ist ein unglaublich komplexer Wein. Also erstmal diese typische Nerello Mascalese Etna Nase, diese Rauchigkeit mit den eher roten Beeren, diese Rotfruchtigkeit, die dich wahrscheinlich zu der Aussage geführt hat, erinnert dich an Burgund oder an Nebbiolo, ans Piemont. Das sind auch Analogien, die durchaus ihre Berechtigung haben. Und ich habe auch selbst damals schon geschrieben, dass es eine gewisse Ähnlichkeit hat zu Nebbiolo. Ich glaube nur, dass man mittlerweile, das ist für die erste Einordnung völlig richtig. Und ich finde es auch völlig legitim. Ich bin kein großer Fan davon, die immer sagen, nein, man darf das nicht vergleichen und das ist doch eigenständig. Ja, ist es. Aber mein Gott, du musst doch jemanden, den du erst, den musst du erstmal erstmal abholen. Das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben in den Notizen. Du musst ihm doch sagen, wohin die Reise geht. Fahren wir in eine Kleinstadt, fahren wir aufs Land oder fahren wir nach New York? Und demnach muss man sich dann eben halt auch einstellen. Und deswegen finde ich diese Vergleiche durchaus legitim, obgleich, und jetzt mache ich eine Klammer auf, ich für mich sage, das ist Aetna. Ja, ja, das ist Aetna, das ist nochmal, hat nochmal einen anderen Zungenschlag, es hat nochmal eine andere Einfärbung, die durchaus eigenständig ist und sie auch emanzipiert gegenüber eben einem Nebbiolo oder eben neben oder gegenüber einem Burgunder. Aber es ist tatsächlich, hat es wirklich sehr frappierende Ähnlichkeiten mit diesen beiden Rebsorten. Ich finde in diesem speziellen Fall hier beim Idda finde ich sogar tatsächlich, dass es vielleicht sogar noch näher an Burgund ist. Es hat diese wirklich wunderbare roten Beeren, diese Rauchigkeit, das ist sehr finessenreich, ist sehr, sehr elegant. Und wo dann wieder für mich aber das Piemont, wenn man diese Analogie bemüht ins Gespräch kommt oder hier zum Tragen kommt, ist, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Silvio, das hat so ein bisschen was von so einer Orangenschale, so ein bisschen Orangenabrieb.
Was Nebbiolo in der Reife hat.
Was also wenn Nebbiolo die richtig, in der Reife richtig hat.
Reif werden genau. Oder eben einfach genau. Mal einen halben Tag auf ist oder so. Deswegen wahrscheinlich, ja, weil du ihn ja gestern geöffnet hast, der Gedanke daran, ja, kann ich mehr als nachvollziehen, habe ich nicht, weil meine Flasche leider frisch geöffnet ist, aber ich kann mir vorstellen, okay. Also, dass der imaginär angedacht diese Aromatik parallel dazu verlaufend herausbilden wird. Und ja, bin ich bei dir großartig, toll.
Ach,
ja.
Lecker, super.
Aber warum kommt sowas 20 Jahre später, nachdem du einen Artikel geschrieben hast, erst, und es ist ja noch gar nicht so richtig da, sondern es fängt erst an, dass so der ein oder andere darüber redet und sich dessen bewusst wird, auch der Besonderheit bewusst wird.
Gehe ich gleich drauf ein. Ich will ganz kurz noch mal meine Assoziation, die ich gerade habe,
super, so in
der
gerne.
Nase, weil ich das super faszinierend finde. Ich weiß nicht, du hast sie frisch geöffnet, ob bei dir auch so ein bisschen was von Weihrauch in der Nase, ob da ein bisschen was, also nicht nur Rauch, also nicht nur so diese Assoziation an Lava, Vulkan, sondern tatsächlich auch so ein bisschen was Weihrauchiges. Und dann habe ich auch Granatapfel, ganz, ganz deutlich gerade Granatapfel. Und Granatapfel hast du auch häufig bei Aetna Wein, aber hast du natürlich auch in der Kombination mit dieser Orangenschale natürlich aber auch bei gereifteren Nebbiolo, ne?
Bin leider frisch aber, geöffnet noch in dieser Fruchtphase, also so ja, wie Hibiskus, ja. Preiselbeere,
genau,
Himbeerige, genau. Leicht kirschblütrige, also da. Nee, ich wir können ja morgen nochmal telefonieren, dann kann ich dir nachberichten, wie er sich für mich entwickelt hat. Okay.
Aber ist es nicht erstaunlich, um nochmal ganz kurz bei diesem Wein zu bleiben und auch der Besonderheit vom Aetna? Ich meine, das ist ja auch das, was ich in meinem Artikel geschrieben habe. Man muss sich ja mal vor Augen halten, du bist ja hier in Sizilien, klar, du bist natürlich jetzt nicht am Südzipfel, aber du bist trotzdem unweit der nordafrikanischen Küste, wenn du so willst. Ja, vom Aetna aus kannst du vielleicht sogar, na, nicht ganz, aber also es ist nicht weit und du hast trotzdem so einen unglaublich eleganten, finessenreichen, kühl, in seiner Anmutung kühlen Wein, den du eher als Cool Climate identifizieren würdest, wenn du das blind ins Glas bekommst. Und das ist für mich so dieses Faszinierende, weil wir hier halt mit der Höhenlage.
Wollte ich gerade sagen, sind das die 600 bis 800 Meter, die wir dort haben? Ja, ja.
Ja, es ist aber auch das DNA, es ist, ja, also die Höhe spielt eine ganz entscheidende Rolle, die Böden spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle und natürlich aber auch das DNA des Nerello Mascalese. Ja. Und da kommen wir wieder zurück auf deine Eingangsfrage über Nerello Mascalese, der hat halt auch eine ganz eigene DNA. Ja, die mit dem herkömmlichen Bild eines sizilianischen Weins, so wie man sich ihn vorstellt, als körperreich, tief dunkel in der Farbe und ne, so richtig ja, dann kraftvoll und dann muss richtig Wumms dahinter, dem entspricht er ja nicht. Das ist ja ein eleganter, eher feiner um das jetzt mal wieder zu bemühen, burgundisch in seiner Struktur und in seiner Anmutung vom Look and Feel, okay, erinnernder Wein. Ne? Und das ist, glaube ich, eben auch das, was Chancen eröffnet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite es für diese Rebsorte aber auch schwer tut, weil es eben eine gewisse, wie soll ich sagen, man muss halt diesen Stil mögen. Ne? Nicht jeder trinkt, es gibt Menschen, man kann sich es kaum vorstellen, aber es ist so, es gibt Weintrinker, die nicht gerne Burgund trinken, weil sie sagen, das ist mir zu filigran, das ist mir zu zerbrechlich, das ist mir zu dies, zu jenes.
Das ist etliche. Also raus aus unserer Blase, aus unserer, ich sag mal, Freak-Blase, sind es wahrscheinlich 80% derer, die eben dieses vollmundig weich, die auch eine gewisse Daseinsberechtigung haben und manchmal auch in ihrer Geschmackslebensphase, wo man sich ja entwickelt und dann irgendwann oftmals feiner wird, ähnlich wie bei der Musik, wo man am Anfang laut und bumm und irgendwann sucht man die feinen Töne, da ja eine gewisse Entwicklung vollzieht. Und ich will auch gar nicht sagen, das ist so das Nonplusultra oder das immer Richtige, aber wir sind halt da mehr oder weniger in dieser manchmal auch zu verkopften Geschmacksebene, dass wir das Feine und Filigrane und Nuancierte suchen, was dieser Wein eben bietet. Trotz seiner nicht gerade geringen Alkoholgradation, der perfekt eingebunden ist. Aber man hat es geschafft, Kühle und Klarheit in diesem Wein zu implantieren.
Absolut, absolut. Und das macht es für mich so faszinierend. Und hättest, wir hatten vorhin.
Hätte so ein Wein auch ohne so einen großen Namen wie Gaia entstehen und dort präsent sein können? Also gibt es mehr dort? Oder ist es in der Tat, dass das Haus Gaia da runterging und sagte, wir zeigen euch anhand der Erfahrung mit Nebbiolo, wie man Nerello Mascalese komplett neu interpretiert? Und das wär, er ist ja schon einzigartig in seiner Art.
Nein, also das kann man so nicht sagen. Und ich meine, ich war ja vor kurzem, gerade vor ein paar Tagen war ich ja bei einer tollen Verkostung mit Gaia hier in Frankfurt. Und ich meine, Gaia ist es ist legendär, ja. Also ich meine, allein die Kontinuität über die letzten 40 Jahren. Und wenn du einmal Angelo Gaia getroffen hast, und ich hatte ihn diverse Male getroffen, und das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, haben wir 5 Stunden miteinander verbracht, von der Verkostung bis zur Besichtigung der Weinberge und jeder einzelne Lage. Da war der schon in einem fortgeschrittenen Alter, will ich sagen. Und dann weißt du, dass man es hier mit einer Legende zu tun hat. Ich glaube, nichts Geringeres als das. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine ganze Reihe an Top-Wineries und Top-Winzer, die da schon vor 20 Jahren tolle Weine gemacht haben. Und natürlich ist es als Ergänzung super gut und auch wichtig für die Region, wenn so klangvolle Namen wie Gaia sich im Ätna ansiedeln. Im Übrigen auch noch viele andere. Es gibt auch noch andere große, namhafte Weingüter, die inzwischen am Ätna produzieren. Aber es gab und gibt auch kleinere tolle Winzer, die Nerello Mascalese genau in so einer Form oder in einer ähnlichen Form interpretieren und damit auch erfolgreich sind. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da nur die großen, dass da nur die die ganz großen Brands gute Weine machen oder Erfolg haben. Aber klar, insgesamt tun sich trotzdem die Ätna-Weine auf dem internationalen Markt, muss man auch immer so ein bisschen unterscheiden, ne? Also genau, auf dem internationalen Markt muss ich ehrlich gesagt wieder relativieren. Auf dem deutschen Markt, speziell auf dem deutschen Markt, tun sie sich ein bisschen schwer. In USA oder auch in Asien ist es deutlich einfacher. Vielleicht ist es auch eine Preisfrage. Wir wissen, Deutschland ist natürlich auch ein extrem kompetitiver, preissensibler Markt. Und die Ätna-Weine sind nicht günstig zu produzieren. Und wenn man nur eine Stunde dort verbleibt, weiß man genau warum.
Ja.
Weil das ist Steillage, das ist steinig, dass die Bodenbearbeitung nur manuell, ja, also da liegen überall noch die Lavabrocken und die Lagen sehen auch unglaublich. Es ist, also das hat schon was, manchmal denkst du, du bist an der Mosel. Es gibt da Weinberge, die so steil sind, ja, mit Terrassen, alles terrassiert, ne, alles terrassiert, alles mit Lavastein terrassiert. Und da gibt es so viele tolle Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, als ich das erste Mal dort war mit Salvo Forti, das ist einer der bekanntesten Enologen, der auch eigenen Wein macht, seit vielen Jahren auch sehr, sehr guten Wein macht. Der hat die ersten Weingüter dort beraten, so wie Benanti und viele andere, der sich wirklich super gut auskennt. Dem habe ich es auch zu verdanken, dass ich da wirklich sehr viel gelernt habe. Und der hat mir erzählt, dass zum Beispiel solche Berufe wie Steinmauerbauer, ja, so gut wie ausgestorben waren. Ja, weil das keiner mehr gemacht hat, weil es gab ja eine wahnsinnige, wie soll ich sagen, es gab ja, ja, es muss ich weit ausholen, Sizilien war ja...
Mechanisierung. War
ja, es geht mehr so darum, dass halt vieles aufgegeben wurde, ja. Vieles wurde am Ätna aufgegeben, weil es einfach unrentabel war. Und dadurch sind halt auch viele Lagen brach, und dadurch sind halt auch bestimmte Berufe einfach, weil einfach kein Bedarf mehr war, wie zum Beispiel eben diese Trockenmauern zu bauen. Und das ist schon sehr imposant. Das ist schon sehr, sehr imposant, weil da auch wieder eine Renaissance stattgefunden hat. Und du siehst da sehr viele, sehr, sehr viele terrassierten Lagen mit diesen wunderbaren Trockenmauern drumherum. Das sieht schon sehr, sehr toll aus. Alles in schwarz gehalten. Ja, wenn dann da noch diese Ginsterbüsche wachsen, die sind gelb, ne? Das ist so ein Kontrast zwischen schwarz und gelb. Das ist schon allein das. Krieg schon wieder Gänsehaut. Ist schon total sehenswert, ja. Und, das ist eben interessant, dass eben da eine richtige Renaissance, stattgefunden hat und inzwischen wie gesagt, da sehr, sehr viele Weingüter ansässig sind. Wahrscheinlich zu viele, wie es so oft ist in so boomenden Regionen. Man muss sich mal vorstellen, da hat vor 20 Jahren noch ein Hektar in den Top-Lagen, hast du vielleicht, 30, 40, 50.000 bezahlt. Ja, und jetzt reden wir da von einer Million und mehr an Preis pro Hektar. Und das zeigt natürlich, wie attraktiv dieses Gebiet über die letzten 10, 15 Jahren geworden ist. Aha, das ist ein regelrechter Boom, der da stattgefunden hat. Und nichtsdestotrotz tun sich manche schwer, weil es eben nicht günstig zu produzieren ist. Ne? Deswegen habe ich jetzt diesen ganzen Ausflug gemacht mit den Trockenmauern, mit der geringen Mechanisierung und so weiter und so fort. Ja,
ja, es ist immer leicht, sowas als Trend zu sehen, sowas auch zu feiern. Aber wenn man den Background dabei nimmt, ist das ist es nicht einfach. Ist Trends für dich im Allgemeinen Thema? Gilt es, das zu berücksichtigen? Also du bist ja auch jemand, der durchaus einen Trend mit deiner Strahlkraft, mit deiner Wortgewalt durch deine Publikationen auslösen kann. Magst du Trends oder gibt es Trends, die dich eher schmunzeln lassen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Trends, die mich eher schmunzeln lassen, auf jeden Fall, ja klar. Also Trends, ich sag mal so, die großen, du brauchst Trends, um Neues zu entdecken. Ja. Völlig klar, wie zum Beispiel Ätna. Aber Ätna, wie gesagt, für mich ist es kein, also klar, es ist ein Trend geworden, aber ich, für jemand, der das seit 20 Jahren kennt, ich habe auch damals geschrieben, ich habe gesagt, dass das einer der spannendsten Terroirs ist, und es ist, und ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich irgendwann mal sehr, sehr nachgefragt sein, ja, weil es eben alles passte, ne, die Idee der Territorialität, der Trend hin zu feineren, eleganteren, herkunftsbetonten Weinen, das war ja damals alles schon absehbar. Und insofern war das ja auch ein Trend, der sich abzeichnet. Aber es gibt auch natürlich andere Trends, die jetzt zum Beispiel der Trend zu alkoholfreien Getränken, das kann man so sehen, ja. wie steht man dazu? Werde ich oft gefragt, was hältst du von alkoholfreien Weinen? Dann sage ich halt immer, ich habe noch keinen, noch nicht wirklich einen probiert, der mich überzeugt hat. Es gibt sicherlich das eine oder andere, was interessant in so eine interessante Richtung geht, aber das ist für mich immer noch viel zu wenig und ich denke mir dann trinke ich lieber ein Glas weniger und trinke dann halt ist ein richtiges Glas Wein sozusagen. Also das wäre zum Beispiel so ein Trend, ja. Es gibt natürlich noch andere Trends, Rosé-Trend, geht an mir auch vorbei. Ja, ich bin jetzt kein ausgesprochener Rosé-Trinker. Ich trinke das hin und wieder gerne. Aber es ist ein Wahnsinnstrend. Ein Wahnsinnstrend, oder? Ich meine, Rosé, ich glaube, wenn es überhaupt noch irgendwo Steigerungsraten gibt bei manchen Weingütern, dann ist es in der Rosé-Produktion. Aber es ist zum Beispiel ein Trend, den ich persönlich jetzt nicht unbedingt brauche. Für mich jetzt, für meinen privaten Gebrauch. Ne?
Welcher Stil passt zu deiner Persönlichkeit?
Ich würde sagen, tatsächlich ist natürlich immer sehr schwierig, über sich selbst zu sprechen.
Ja.
Ich mag schon herkunftsbetonte, authentische Weine, die eine Persönlichkeit haben, ja, die was, die für etwas stehen, ne? Und ich mag schon Weine, die Ausdruck haben.
Wenn dein Leben ein Wein wäre, welcher wäre es?
Oh mein Gott, das ist ja auch so eine. Das ist ja auch so eine.
So eine halb philosophische Frage, ne?
Wo du ganz. Das ist auch so eine geile Frage. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, dann gewinne ich ein paar Sekunden zum Nachdenken.
Ja. Wenn dein Leben ein Wein wäre. Welcher wäre es? Weil dein Leben ja unglaublich spannend ist. Also mit diesem gastronomischen Herkunft, mit der italienischen Herkunft, Jurastudium, dann teilweise in TV-Produktion, Weinkritiker und so weiter. Mhm. Das könnte bunter ja nicht sein. Und trotz allem, finde ich, ist es linear.
Ja. Ja, es gab schon ein paar Windungen, aber die haben alle gepasst und wie ich vorhin gesagt habe, ne, wenn du natürlich in einen vorgegebenen Rahmen geboren bist, ist es vielleicht manchmal vermeintlich einfacher und vorgegebener und wenn man eben aus anderen sozioökonomischen Hintergründen kommt, musst du halt auch erstmal so deinen Weg finden, dir deinen Weg erarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also ne, also da ist auch richtig viel Arbeit dahinter und richtig viel Leidenschaft, Fokus und wirklich harte Arbeit, die dann eben dazu geführt hat, ja. Aber ich tue mich da echt schwer, vermutlich, weil da so viele Komponenten in mir drin sind, allein schon durch meine Bikulturalität, nämlich durch meine deutsche Sozialisation und mein italienisches DNA, bin ich wahrscheinlich ein Blend, ja. Es ist wahrscheinlich eher die Kunst des Blendings als eine einzige Rebsorte. Insofern wäre ich da wahrscheinlich irgendwo zu Hause, wo Blends eine große Rolle spielen. Dann kannst du es dir aussuchen, ob das jetzt Champagner, Bordeaux oder Bolgeré ist. Ich lasse es mal so offen. Fühle ich mich eigentlich gerade ganz wohl damit, weil eben die Zusammensetzung aus verschiedenen Rebsorten in manchen Weinanbaugebieten eben das Faszinosum ausmachen, wenn man so will.
Aber wenn wir gerade bei den komischen Fragen sind, vielleicht so zwei, drei. Was ist Wein für dich, wenn du so in ein Wort pressen müsstest?
Wein ist für mich, da gibt es so ein schönes italienisches Wort, das heißt Convivialità, ja, das ist Lebensfreude. Ja, es ist Kulturgut, wie kein anderes. Es ist für mich wirklich das Kulturgut schlechthin. Und Wein, wie so schön ein Winzer aus Rheinhessen sagt, Wein verbindet. Und Wein bringt Menschen zusammen. Und das macht das für mich aus.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten?
Ähm, immer neugierig bleiben und auf seinen eigenen Geschmack vertrauen. Und fortbilden, also Neugier, ne, mit der Neugier einhergeht natürlich die Fortbildung. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel auch in Fortbildung investiert. Also das ist alles nicht so vom Himmel gefallen. Also nicht nur, sage ich mal, der Umstand, dass ich schon sehr früh in der Gastronomie, in der familiären Gastronomie gejobbt habe. Ich habe auch später während der Uni sehr viel in der gehobenen Gastronomie gejobbt und auch nebenher viele Seminare gemacht, auch in Geisenheim, Bücher gelesen habe, fortgebildet habe. Also auch viele sensorische Kurse gemacht, und das braucht man auch.
Wie gehst
also
du
lernen?
Ist ganz wichtig. Also allein um Verständnis aufzubauen, zum einen für die Produzenten als auch für die Weine selber, finde ich das essentiell. Und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz wichtig finde, womit viele aufhören, weiterlernen. Also nicht nur, dass man immer wieder versucht, was Neues zu lernen, sondern auch Sachen wiederholen. Und sich das nochmal vergegenwärtigen, wenn man einfach vergisst nach einer gewissen Zeit. Und auch diese kindliche Neugierde dann ein wenig beizubehalten.
Und es gibt noch zwei Aspekte, die für mich sehr, sehr wichtig sind, weil du gesagt hast, na, was würdest du jemandem mitgeben? Ich meine, das war jetzt ja nur ein Bild, was du geprägt hast, aber vielleicht gibt es ja auch viele Leute, junge Sommeliers, die zuhören und die dich fragen. Und ich werde auch oft angeschrieben, auch von Sommeliers, auch teilweise von Jungwinzern, von Händlern, die mich nach Tipps fragen und sagen, hier, was kann ich denn persönlich noch tun? Und da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die für mich wirklich auch wichtig sind. Und das ist die Übung. Also die Übung macht auch hier der Meister. Und Wein hat wahnsinnig viel mit Erfahrung zu tun. Ja, deswegen, wenn ich als Chefredakteur meiner Autorin habe ich immer nach Erfahrung ausgesucht. Ja, wie erfahren sind die in einem bestimmten Weingebiet? Weil du brauchst einfach sehr, sehr viele Jahre, bis du auch ein Terroir verstehst. Du musst schon ein verdammt guter Verkoster sein. Die gibt es. Ja, die gibt es. Wo du ohne großes Terroir zu kennen, die Weine trotzdem gut oder stilsicher beurteilen und bewerten kannst. Aber ansonsten brauchst du Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und Übung, Übung, Übung. Das ist das eine. Und das zweite ist zuhören. Also den Winzern zuhören. Was ist deren Idee? Was ist deren Vision? Was ist deren Interpretation? Wie sehen sie ihren Weinberg? Ja. Also ich war vor kurzem zum Beispiel bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen, der mir bestimmte Dinge gezeigt hat, auch hohe Pflanzdichte. Was ist die Idee dahinter? Ja, niedrige Erträge, kleinere Trauben, dickere Schale. Also all diese, oder auch bei anderen, wie auch Battenfeld-Spanier mit seinem biodynamischen Ansatz, oder der was für ein Aufwand die da betreiben, im Roten Hang wegen der Trockenheit mit Stroh abzudecken. Oder Theresa Breuer in den Rüdesheimer Steillagen, genau das Gleiche. Also da immer zuhören, zu verstehen, was wollen die? Und das ist für mich sozusagen ein ganz wichtiger Schlüssel auch, um letztlich die Weine auch einordnen zu können. Ja, deswegen bin ich auch kein großer Fan von Blindverkostung. Ich mache das, ich unterziehe mich dem, kein Problem. Auch privat, ne? Hier, schenk mal ein, den hast du mal hoch bewertet. Bin mal gespannt, wie den heute. Das ist ein Spiel, was du normalerweise nur verlieren kannst. Aber ich mache es und manchmal sieht es gar nicht so schlecht aus, sagen wir es mal so. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Also, ja, also gut, zuhören und
Learning by Drinking und also sich selber da heraus einen Erfahrungsschatz aufbauen.
Ja, und das, ja, ja. Und keine Scheuklappen haben, weißt du, keine Scheuklappen haben. Nicht irgendwie hingehen und sagen, alle Weine von Michel Roland schmecken gleich. Das ist der totale Unsinn. Ich weiß, dass das gerne in bestimmten Kreisen so gesehen wird oder so kolportiert wird. Man muss wirklich offen sein, keine Scheuklappen. Und ob jetzt jemand Spontanvergärung macht oder konventionell Nicht per se. Auch ich mag eine gewisse Stilrichtung, ganz klar. Ja. Aber wenn ein Wein eben, wenn das dazugehört zu einem Weingut und es trotzdem dabei große Weine rauskommen, dann ist das für mich sekundär. Hm. Ich will nicht sagen komplett gleichgültig, aber es ist sekundär, ob er jetzt spontan vergärt oder ob er Reinzuchthefen nimmt. Natürlich ist es was ganz anderes, wenn er bestimmte Hefestämme nimmt, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ja, eine gewisse Duftigkeit oder beim Sauvignon Blanc diese quietschigen Aromen von Maracuja und so weiter und so fort, kennen wir alle, die Aromaheben, dann ist es wieder was anderes. Aber im Prinzip erstmal sich davon frei machen, ja, undogmatisch an die Geschichte rangehen. Das hat mir oft geholfen.
Also mit einer gewissen Zeit, mit einer gewissen Erfahrung baut man ja auch einen gewissen Wortschatz auf. Gibt es bei dir Weinwörter, die du liebst und welche, die du niemals benutzen würdest?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Witzigerweise haben wir uns gerade letztens darüber unterhalten, als ich in Österreich war, im Kreise von Kollegen, die gesagt haben, wie kann man denn eigentlich Weine, die sagten, die haben sich darüber beklagt, dass eigentlich keiner mehr Weine kritisiert und sie sich schwer tun würden, das richtige Vokabular zu finden. Und ich finde zum Beispiel, das ist nicht wirklich eine Kritik, aber es ist etwas, was ich schon hin und wieder mal benutze, anstatt zu sagen, ein Wein ist, was weiß ich, dünn und säuerlich, ja, kann man ja auch sagen, dass er wenig Kernaroma hat. Das finde ich irgendwie so eine elegante Art und Weise, das so ein bisschen zum Schreiben. Es ist auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, es ist auch nicht unbedingt eine Kritik. Es ist dann einfach so. Es gibt einfach Jahrgänge, wo Weine einfach wenig Kernaroma haben. Also erstmal so ein bisschen ausdruckslos sind. Ne? Ansonsten von, da merkt man, dass ich auch Coach bin.
Ja,
man kann natürlich, konstruktive Kritik ist immer ein schmaler Grat, aber ich finde, dass man trotzdem auch mal kritisieren darf.
Das wird ja der heutigen Gesellschaft auch vorgeworfen, dass sie keinen Charakter mehr hat, weil sie nicht mehr direkt aussprechen kann, was sie sagt, genau, sondern alles so ein bisschen schönreden und umherreden. Findest du es gut oder schlecht? Oder findest du, manchmal sollte man einfach sagen, der Wein ist scheiße?
Naja, vielleicht nicht sagen, der Wein ist scheiße, vielleicht gibt es da vielleicht gibt es da noch ein paar Grauschattierungen zwischen Schönrednerei und der Wein ist scheiße. Aber ich finde schon, dass man auch mal sagen kann, dass ein Wein einfach, dass er zum Beispiel eine gewisse Beliebigkeit hat oder austauschbar ist. Habe ich auch geschrieben. Also ich habe vor ein paar Tagen habe ich ja mein Jahrgangsbericht für die GGs veröffentlicht und da steht dann auch drin, dass zum Beispiel bei manchen Pinot, ich habe das erstmal gelobt, man muss natürlich auch immer den Kontext sehen, ne? Also wie baust du eine Kritik ein, ja? Also ich habe erstmal gelobt, ne, was da wahnsinnig viel passiert ist in den letzten 20 Jahren, was den deutschen Spätburgunder angeht und dass da auch eine größere Feinfühligkeit ist im Holzeinsatz, in der Extraktion, im Tanninmanagement. Ganz wichtig für mich, Tanninmanagement, Spätburgunder bei Rotwein sind natürlich die Tannine und wie feinsinnig da letztendlich, wie feinmaschig die Tannine ausfallen. Und habe dann im zweiten Satz gesagt, dass trotzdem immer noch viele Spätburgunder eine gewisse Austauschbarkeit haben oder einfach zu brav sind. Ja, und ich meine, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten und es ist dann, ja, das kann man ja benennen, da tut man ja auch niemandem weh. Und ich finde schon, dass man auch individuell, konkret auch mal sagen kann, dass dieser Wein nicht gelungen ist oder nicht in Balance ist oder eben auch sagt, was einem nicht gefällt, weil sonst wird es dann halt auch irgendwann mal zu undifferenziert und ich bin halt auch meinen Lesern gegenüber verpflichtet und die wollen dann schon auch wissen, okay, warum bewertet er den Wein jetzt niedriger als sonst, ja? Oder niedriger als eben andere Weine. Also ich finde schon, dass man da auch mal Farbe bekennen muss, gerade als Kritiker. Ich meine, in dem Wort Kritiker steht Kritik drin. Ja. Die Frage ist ja nur letztendlich, wie du das auslebst und wie du das für dich interpretierst. Und ich finde halt, dass konstruktive oder positive Kritik den Winzern eher was bringt und sie vorwärts bringt, als wenn man das schönredet.
Sollte man grundsätzlich in Wein investieren und oder mit Wein spekulieren? Wie ist deine Haltung dazu? Weil du ja ganz klar zu, also du löst ja auch Preise aus mit Bewertungen. Und findest du es gut, wenn jemand dann damit arbeitet und investiert? Oder sagst du, nein, Wein ist ein solches Kulturgut und Leidenschaft und rosa Wölkchen und Geld ist eigentlich schade dabei?
Naja, also ich meine, natürlich in dem Bereich, in dem ich mich bewege, im Fine-Wine-Bereich, ist natürlich Wein auch Also erstmal ist Wein auf jeden Fall ein Kulturgut und Wein sollte man erstmal trinken. Also man sollte Wein kaufen, weil man Lust hat, das zu teilen, weil man Lust hat auf diese Convivialität, wie ich vorhin erwähnt habe, die Lebensfreude, das Teilen von Genussmomenten mit Gleichgesinnten, mit Freunden, mit Familie, Partner und so weiter und so fort, ja. Und weil es einfach es gibt für mich kaum was Schöneres, als an einer schönen Tafel zu sitzen und gemeinsam mit genussfreudigen Menschen eine gute Flasche Wein zu teilen. Also das ist sozusagen das, was im Vordergrund steht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nichtsdestotrotz ist Wein natürlich auch in dem Segment ein Luxusgut und wie viele andere Luxusgüter auch einer gewissen Preisschwankung ausgesetzt und damit wird es natürlich automatisch auch zu einem Gut, worin man auch investieren kann. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wirklich nicht, und finde das durchaus legitim, dass man Weine auch kauft unter dem Aspekt, dass man sagt, okay, da habe ich auch vielleicht einen gewissen Wertzuwachs. Ja, ich meine, es gibt ja die Livex, es gibt ja viele Möglichkeiten, Preissteigerungen festzumachen und die haben ja auch ihre Berechtigung. Insofern ist sicherlich Wein auch ein Gut, worin man investieren kann. Zu spekulieren, also das ist wieder was ganz anderes, finde ich. Spekulieren ist so für mich, assoziiere ich jetzt damit, ja. Mögen andere anders sehen. Ich kaufe das nur, um einen Profit daraus zu generieren. Ich meine, ich weiß, es gibt natürlich auch, und es lesen mich auch Leute, die in Wein investieren, nicht nur aus reinen Spekulationsgründen, sondern das sind schon Leute, die dann sagen, naja, zur Not trinke ich das auch. Aber es ist ja auch mittlerweile eine Beimischung. Gibt ja auch Fonds, die in Weine investieren, weil sie eben eine gewisse Rendite auch abwerfen. Und genauso wie das in anderen, wie ich es eben gesagt habe, in anderen Luxusgütern der Fall ist, kann man sicherlich auch mit Weine eine gewisse Rendite erzielen. Und was ich halt total charmant finde, ist, naja, zur Not bleibt ja der Wein, dann trinkst du den halt, ne?
Stimmt. Also es ist auf der einen Seite natürlich etwas, was immer negativ besprochen wird, dieses Spekulieren und so weiter. Ich finde es von der Warte her gar nicht so unattraktiv, weil eine Aufmerksamkeit generiert wird, was der ganzen Branche eigentlich nur helfen kann. Es gibt natürlich dann gewisse Weine, die außen vorfallen oder die hinten runterfallen für normale Weintrinker, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Aber im Großen und Ganzen hat es den großen Vorteil, dass man einen Fokus darauf richtet. Und sagt, warum? Also diese Frage, warum ist der so viel wert? Warum macht man das? Warum so? Generiert eine gewisse Aufmerksamkeit, die, glaube ich, dann wiederum im Nachhinein der Gesamtbranche sehr zuträglich sind.
Absolut. Stimme ich dir zu.
Also man kann immer ganz, ganz negativ dem Ganzen gegenüberstehen und sagen, ey, es ist doch schön und warum können sich dann nur noch die leisten, die sich's leisten können und so weiter. Aber wenn man das Große und Ganze sieht, habe ich eine andere Meinung darüber, als wenn ich so dieses Kleine, man kann immer so leicht gegen etwas sein, aber einfach den Mehrwert daraus sehen, dass manche diesen Aufwand hegen, riesige Weinkeller aufbauen, wahnsinnig viel Geld für irgendwas bezahlen, wo es in Frage steht, ob dieser Wein zum Beispiel das wert ist oder nicht, ob er es in 10 Jahren noch wert ist oder was daraus wird. Aber es macht oder es hüllt das Ganze in den Mantel der Besonderheit, was viele als Trittbrettfahrer mitfahren lässt, in jeglicher Richtung. Weil du dich ja jetzt auch komplett gewandelt hast in diesem Jahr. Wo sind deine Ziele und Wünsche? Hast du neue Projekte, neue Aufgaben, irgendwas, was man von dir erwarten kann, worauf man sich freuen kann?
Ja, also erstmal natürlich mit dem Launch des Fine Wine Guide ist natürlich schon ein großes Projekt, was ich angeschoben habe und was natürlich jetzt auch in meinem Fokus stehen wird. Und das werde ich natürlich jetzt erstmal weiterentwickeln und da freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht gibt es auch in Zukunft die eine oder andere, ja, das eine oder andere Format, was ich dann vielleicht noch mitbetreuen werde. Aber da kann ich noch nicht so laut drüber sprechen. Und genau, da auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe an Projekten, die spannend sind. Und natürlich, klar, meine Weinreisen will ich natürlich auch weiterhin auf dem hohen Niveau anbieten. Und vielleicht kommt ja noch die ein oder andere Destination hinzu.
Seit 30 Jahren darf ich mich mit Gastronomie und mit Wein beschäftigen. Natürlich habe ich da auch den ein oder anderen Weinkritiker kennengelernt und viele derer schätze ich ungemein. Und ich finde aber, Giuseppe hat eine ganz eigene Betrachtungsweise über Wein, über die Szene, über Fine Wine. Und daher fand ich dieses Gespräch großartig. Fand es auch toll, wie bodenständig, wie herzlich er ist, mit wie viel Herz und wie viel Leidenschaft er den Wein betrachtet und wie nüchtern und natürlich er trotz allem den Wein und die Weinwelt sieht. Und wie euphorisch, wie leidenschaftlich er sein neues Projekt angeht. Fine Wine Critics. Große Empfehlung, schaut einmal rein. Vielen Dank, lieber Giuseppe, dass du heute unser Gast warst. Und noch ein großes Dankeschön an dich fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hast du uns schon bewertet? Auf Spotify, auf Apple Podcast? Wenn ja, vielen lieben Dank dafür. Falls nicht, gönn dir die extra Minute, gönn uns die extra Minute. Schau vorbei, bewerte uns, gib uns Tipps, was wir besser machen können, was vielleicht nicht so optimal läuft oder was du einfach super findest. Denn natürlich hören wir das auch gerne. Und für diese extra Zeit ein ganz großes Dankeschön. Und ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Bei den Handelshäusern von Siovini, Segnet Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung. Denn dank Ihnen ist nach dem Podcast vor dem Podcast. Nach dem Freitag vor dem Freitag. Und nächste Woche haben wir einen Gast, der 5 Sprachen spricht, der Wein als Kulturgut sieht und der die Fortbildung bei Sommeliers als die große Chance ersieht. Wie man sich fortbildet, welche Tipps er hat, darauf bin ich gespannt. Ich freue mich aus dem Ochs und Klee in Köln auf Stefano Angeloni.
Mein Name ist Caroline Spanier und ich darf eine kleine Einführung für den lieben Giuseppe machen, was mich sehr freut. Der Giuseppe ist der italienische Sunny Boy mit weichem Kern, würde ich behaupten. Was ihn auszeichnet, ist einfach, dass er immer freundlich ist, immer strahlt, immer einfach gut drauf ist, was in der heutigen Zeit extrem schätzenswert ist. Wir hatten schon extrem viele gute Gespräche über den Wein hinaus, weil seine Allgemeinbildung enorm ist. Und gerade in der Zeit jetzt noch ein eigenes Fine-Wine-Portal zu starten, finde ich super mutig, ist unterstützenswert. Und wenn man reinschaut, ist die Datenbank wirklich umfassend. Der Giuseppe ist ein toller Weinjournalist, er ist ein integrer Weinjournalist. Er bildet sich seine eigene Meinung und ist dadurch auch hier und da streitbar, aber das brauchen wir. Und Oliver und ich wünschen ihm alles Glück für das, was er tut, für das, was kommt. Und Giuseppe, lass dich nicht unterkriegen, bleib wie du bist, weil du bist eine coole Socke.